Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid Podcast. Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Herzlich willkommen nach der Sommerpause hier beim Zelluloid Podcast mit dem wunderschönen neuen Intro, was aufgenommen wurde. Carsten, diesen letzten Satz, den du da sagst, den hatten wir ja zufällig in der Sauna aufgenommen, als du mich nackt gesehen hast.
Ah ja, stimmt. Das war auch ein ziemlich großes Ding. Ich habe aber über mich selber gesprochen, wie ich das gerne sage.
Ah, okay. Du Witz-Hijacker, du.
Danke, danke. Aber sehr redegewandt.
Ja, genau. Sehr redegewandt. Herzlich willkommen, alle neuen Zuhörer und die vielen Alten, die wir haben. Und mein Name ist Philipp Jollern, hier ist der Zelluloid-Podcast. Ich habe heute bei mir Khalil, das Spätzle-Massaker Böller.
Hallo.
Und den guten alten Carsten, ich esse 5 Hühnchen zum Mittagessen, Pol.
Ja, vielen Dank. Ich habe nur noch eine ganz kurze Frage. Glaubt ihr, dass der Unibrow wieder modisch wird oder muss ich mir die Haare zwischen meinen Augenbrauen wieder zupfen?
Ich würde ihn lassen. Es ist seit It's Raining Meatballs oder wie der hieß, ist es wieder der neueste Trend.
Ah, cool, ja, danke. Da muss ich es doch nicht raussupfen. Tut nämlich auch ein bisschen weh.
Ist, finde ich, auch ein bisschen schwul. Also nicht schwul, sondern es ist mir zu metrosexuell, dieses Rumgezupfe.
Korrekt.
Ich finde, man kann ja über die ein oder andere Körperenthaarung gerne reden, wenn man in einer Beziehung lebt. Aber ich finde, irgendwo hört es auf, ne? Also ich finde diese spitzen Augenbrauen suboptimal, um mal Angies Worte zu benutzen. Hier ist er, also nochmal, um es nochmal so schön bringen, hier ist dieser Zelluloid-Podcast der einzige Podcast, der aus einem Friseur einen Oscar-Preisträger macht, um diesen Lapsus der letzten Sendung, wo wir nämlich ständig, also ich hab's angefangen, aber der Rest hat eifrig mitgemacht, den guten alten Celebrity-Barbier Udo Walz zum Oscar-Preisträger und Schauspieler in Inglourious Basterds gemacht haben.
Und, ja, stimmt.
Und ich finde, der Udo, der kann da ganz schön happy mit sein, aber in diesem Sinne mea culpa. Ich weiß nicht, wie es mir passieren konnte. Übrigens, Udo Walz ist Deutscher, habe ich jetzt kürzlich gelesen. Und zwar.
Du meinst nicht Udo Walz.
Genau. Nee, ich meine Udo Walz. Ich wollte nur sagen, dass dieser Friseur immer ein Deutscher ist.
Ja,
aber auch ist Christoph Walz, weil wir jetzt schon gerade dabei sind, auch Christoph Walz ist Deutscher und ist im Besitz eines deutschen Passes, was jetzt irgendwie rauskam und die Österreicher sind total außer sich und nennen ihn schon ein Österreicher deutscher Abstammung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist er auch, weil er hat irgendwie, glaube ich, einen deutschen Vater oder sowas und deswegen hat er einen deutschen Pass, aber er ist, glaube ich, in Österreich aufgewachsen. Aber er ist auch nicht mehr lange Österreicher, er wird nämlich, die Amis wollen ihn ja haben und es häufen sich ja inzwischen die Filme, in denen er Hauptrollen kriegt, also meistens die Bösewichter. Ich hoffe, er bleibt darauf nicht hängen, weil er hat eben in Glorious Bastards super gut einen Bösewicht gespielt, aber wer den Christoph kennt, den Christoph, nicht den Udo, der weiß, dass er auch ganz toll andere Rollen spielen kann und ich hoffe, er wird jetzt nicht der ewige German Accent Bösewicht in amerikanischen Filmen.
Kann passieren.
Kann passieren, wäre nicht der Erste. Heute ist eine spezielle Folge und zwar, wir hatten ja eine längere Pause Und wir dachten, wir machen jetzt so eine Art Roundup, anstatt wieder irgendeine Top 10 oder die besten Hast-du-nicht-gesehen-Filme zu besprechen, wollen wir euch für den Herbst und den Spätsommer einfach mal ein bisschen Filme vorstellen. Und zwar die Filme, die wir in den letzten 3 Wochen gesehen haben, sind verschiedene Anzahlen. Also Khalil 6, Carsten 9, ich 15. Ich muss aber nicht alle 15 sagen. Und deswegen sind es teilweise vielleicht auch Warnungen, Filme, die ihr vielleicht in der Videothek mitgenommen hättet. Aber dank uns Helden werdet ihr davor bewahrt, weil wir uns den Scheiß für euch angeguckt haben und sagen können, nicht gucken. Und wir gehen gleich mal mit Carsten ins Rennen.
Okay, alles klar. Dann fange ich mal mit dem, also ich habe sogar auch sehr viel aktuelles Zeug dabei, weil ich ein paar Mal im Kino war. Und aber ich würde gerne beginnen mit einem kleinen Film, den ich so in der Videothek mitgenommen habe, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, das interessiert mich überhaupt nicht und das finde ich alles scheiße. Und zwar heißt der Film, und das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich diese Abkürzung nicht so gut aussprechen kann, aber ich sag's mal so lang wie möglich, Give Them Hell Malone. Er wird aber eigentlich nur Give und dann Apostroph EM Hell Malone geschrieben. Kennt ihr den Film? Habt ihr ihn mal gesehen? Oder zumindest mal das Cover gesehen?
Worum geht's da nochmal?
Okay, in Give Them Hell Malone geht es halt um den Typen Malone, der, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber der halt auf der versucht wird umzubringen von einem, ja, ich will nicht sagen Mafia-Boss, aber halt von so einem Verbrechenskartell-Chef. Und er versucht halt, diese Angreifer abzuwehren und gleichzeitig, wie soll man das sagen, einen Rachefeldzug durchzuführen. Das Besondere an dem Film ist, dass der halt so ein bisschen, weiß ich nicht, wie Public Enemies oder der Film mit Tom Hanks, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, diese Vater-Sohn-Geschichte, spielt halt so zu dieser Prohibitionszeit mit diesen Tommy Guns, also diesen Automatikpistolen mit diesen runden Maschinengewehr-Dingern unten drunter. Er spielt halt mit dieser Zeitthematik. Er spielt aber in der Jetztzeit. Aber dieser Malone, halt der Titelheld, der fährt halt so einen ganz klassischen Caddy oder ich kann mich mit den amerikanischen Autos nicht so aus, aber so einen Wagen, der halt aus dieser Jahreszeit stammen könnte. Und er trägt halt auch diesen typischen Anzug mit diesem klassischen Hut, was heutzutage auch keiner mehr trägt. Und die Bösewichte und die Frauen, zumindest wenn sie eine größere Rolle haben, sind halt auch mehr so auf, weiß ich nicht, 10, 20er Jahre getrimmt.
Ist es surrealistisch dann? Also ich meine,
ja, so es sieht halt.
Spielt heute und die ziehen sich aber alle an wie damals. Aber nicht alle, sondern nur die Hauptdarsteller.
Mehr oder weniger nur die Hauptdarsteller. Wenn du also im Hintergrund jemanden rumrennen siehst, dann sehen die Typen aus wie mit Jeans und T-Shirt. Aber der Bösewicht und ich sag mal, die ganzen Typen, die da rumrennen, die sehen halt eher so aus, als ob sie in die Zeit passen. Das ist halt so ein bisschen entrückt, sage ich mal. Passt aber eigentlich ganz gut. Es ist mehr so eher ungewöhnlich, als ob du jetzt in Chicago jemanden mit diesem komischen Art von Hut und so, ich weiß nicht, immer das Trenchcoat oder halt mit so einem langen beigefarbenen Mantel rumrennen sieht. Oder eine Frau mit starkem roten Lippenstift und die Haare ganz wallend nach unten.
Und mit so einem langen Filter an der Zigarette nochmal dran wahrscheinlich.
Nee, das nicht. Aber na gut, also Give Them Hell Malone. Am Anfang dachte ich, so ein Gangster-Epos, irgendwie Chicago und Mafia und so, da habe ich irgendwie wenig Bock drauf. Und rauchende Leute, die dann irgendwie so sich lange in die Augen gucken und dann irgendwie was entscheiden müssen. Ach, das ist bestimmt doof. Aber tatsächlich steckte dahinter ein ziemlich aufreißender Actionfilm dahinter. Denn es geht direkt schon in den ersten Minuten los. Da werden Leute erschossen, rechts und links explodiert was. Wilde Verfolgungsjagden und der Film nimmt von Anfang an ein Tempo auf, den man sicherlich irgendwie, also der Vergleich hängt halt ein bisschen, aber ich weiß nicht, kennt ihr Crank?
Ja, natürlich.
Ja. Ungefähr in diesem Tempo ist der auch. Also er muss sich jetzt nicht ständig Adrenalin ins Herz pumpen und so, aber dass halt ständig immer irgendwelche neuen Gegner kommen und er versucht, sich halt mit unterschiedlichen Bösewichten anzulegen und alles mehr oder weniger gleichzeitig. Also der Film macht wenig Pausen. Und selbst wenn er Pausen macht, also wenn er halt...
Dann wird gefickt.
Erstaunlicherweise
ja.
Nicht in dem Film, da muss ich dich leider enttäuschen, aber wenn er Pause macht, zum Beispiel wenn er verbunden wird, selbst dann sind dann noch so kleine Humorelemente drin, also der Film schwimmt halt zwischen unglaublich viel Action und ab und zu mal Humor. Und was halt ziemlich bewundernswert ist, sind halt diese Bösewichte, die halt alle sehr toll ausgearbeitet sind. Da gibt es zum Beispiel so ein wie soll man das sagen, so ein Feuerteufel, also jemand, der halt gerne Sachen anzündet, ist halt auch so eine Art Auftragskiller und der hat sich aber in seiner Kindheit mal mit seinen Feuereskapaden so ein bisschen verschätzt und dessen Gesicht ist zum Teil verbrannt. Und er hat halt ähnlich, also ich habe auf englische Tonspur geschaltet, und er hat halt in der Version so ein ähnlich schmatzendes Gelaber, sage ich mal, oder so eine Aussprache, wie halt zum Beispiel der Joker in Batman
Dark Knight,
genau, also weil halt auch seine Lippen zum Teil verbrannt sind. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine wilde chinesische oder koreanische oder japanische Assassine, die halt irgendwie hochgradig durcheinander ist, wie die immer sind, so in dem Film. Ich nenne da jetzt als Beispiel nochmal Kill Bill, wo es ja auch dieses Mädchen gab. Und ja, also ich kann ihn nur empfehlen für die Videothek. Er war, glaube ich, eher günstig. Hat nur 2,50, glaube ich, gekostet für 24 Stunden. Also die sind dabei immer so ein bisschen gestaffelt. Also war einer der günstigen Filme.
Und hast du noch einen Schauspieler vielleicht, der da mitgespielt hat?
Gibt's leider einen? Alle total unbekannt. Also ich kenne da keinen. Aber eine kleine Vorwarnung würde ich gerne noch geben. Denn wenn man es nicht mag, dass am Ende des Films so ein die Story wird fortgesetzt irgendwie später, dann keine Ahnung, ohne jetzt groß zu spoilern, zum Schluss kommt halt sowas wie, ja, wie es weitergeht, werden sie im nächsten Teil erfahren, den es, glaube ich, nicht mehr gibt. Achso, und ein berühmter Schauspieler, der mir gerade noch eingefallen ist, ist Ving Rhames, den man, so ein großer schwarzer Typ mit viel Muskulatur, der zum Beispiel in Daredevil mitgespielt hat oder sonst kann
Armageddon auch, oder? Oder? Doch, klar.
Ja, er war einer von denen, die da gebohrt haben. Also er war, glaube ich, einer von dem Bohrteam, da hast du recht, ja.
Ja. Der einzige Schwarze auf einer Harley in Dakota oder irgendwie so.
Ach verdammt, ich bin ja so dumm. Und er war natürlich Marcellus Wallace in Pulp Fiction, wie kann man das nur vergessen? Ja, egal.
Aber er hat, glaube ich, auch noch in Dawn of the Dead gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Aber da lehne ich mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster.
So, also,
das Remake.
Kurzum, ein toller Actionfilm, den man sich so angucken kann. Gab, glaube ich, nie im Kino. Ist so Straight-to-Video-Release, war auch eher günstiger, aber reißt einen mit. Ich würde ihn, also wer Crank mag und nichts gegen diese Prohibitionszeit hat, der mag bestimmt auch Give Them Hell Malone.
Okay, Give Them Hell Malone war das?
Ja, genau.
Also. Und ich wollte es nur nochmal wiederholen. Das wurde mal gewünscht von einem Hörer und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, weil wenn wir schon es nicht auf die Reihe kriegen, unsere Filmlisten irgendwo in einem Blog mal endlich niederzuschreiben, die wir nennen, dann sind die Leute doch froh, wenn sie einen Film hören, der sie interessiert, wenn sie dann nochmal am Ende den Namen hören, weil sie es oft schon wieder vergessen haben.
Wenn wir uns jetzt anstrengen, dann twitter ich das alles jetzt gleich live mit. Erster Film, Give Them Hell Malone.
Okay, perfekt. Zweiter Film, Khalil Böller.
Ja, okay. Also ich habe entgegen meinen üblichen Sehgewohnheiten auch mal recht Aktuelles gesehen und habe mich diesmal an meine eigene Vorgabe, ich hasse Remakes, nicht gehalten. Und deswegen will ich auch gleich mit dem ersten Remake anfangen. Karate Kid 2010, also
ui.
Das Remake von Karate Kid. Ich muss vielleicht vorgreifen, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Karate Kid mit Ralph Macchio, mit Pat Morita. Finde ich einen großartigen Teenie-Coming-of-the-Age-Film. Hat mich durch meine Jugend begleitet. Ich bin unter anderem auch deswegen im Karate irgendwann gelandet. Jedenfalls stand ich dem Remake schon sehr kritisch gegenüber, aber ja, da komme ich dann jetzt gleich dazu. Erstmal vielleicht ein bisschen was, ein paar Rahmendaten. Also Karate Kid ist von diesem Jahr 2010, ist meines Wissens sogar eine amerikanische Produktion. Interessanterweise habe ich beim Recherchieren festgestellt, dass es in China wohl eine Version gibt, die eine halbe Stunde kürzer ist.
Eine halbe Stunde?
Ja, ja. Also wäre natürlich interessant zu wissen, was da rausgeschnitten worden ist, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, die Laufzeit mit 140 Minuten ist, da muss ich mich korrigieren, war doch keine halbe Stunde, da habe ich gerade falsch nachgerechnet, es waren 13 Minuten, aber jedenfalls, die Laufzeit des Films ist schon zu lang. Gespielt, die Hauptrollen spielen Jada, Sekunde, wie heißt der junge Mann?
Pinkett Smith oder so?
Jaden Smith. Jaden Smith, Jada Pinkett Smith ist die Frau von Will Smith, also vielleicht nochmal, Jaden Smith ist der Sohn von Will Smith und Jada Pinkett Smith. Ich glaube, er hat auch schon mal mit seinem Vater was zusammen gemacht.
In Pursuit of Happiness hat er gespielt.
Ich glaube, das hat mir auch relativ gut gefallen. Dann natürlich, was mich als alter Eastern-Fan sehr gefreut hat, Jackie Chan als Mr. Han, quasi dem Lehrer. Aber jetzt vielleicht auch mal ein paar Rahmendaten zur Handlung. Also der 12-jährige Dre Parker, also das ist schon mal für mich das erste Ärgernis, weil wer Karate Kid kennt, die waren im Alter von 15 bis 16 und dass das so extrem verjüngt worden ist, leuchtet mir nicht wirklich ein. Aber okay, schieben wir es mal weg. Zieht mit seiner Mutter nach Peking aus beruflichen Gründen. Und wie es halt so ist, er hat in Peking natürlich erstmal Anschlussschwierigkeiten, weil er eigentlich ein klassisches amerikanisches Kind ist. Also in Detroit war er super beliebt und hatte einen Haufen Freunde. In Peking wohnt sie in einem seltsamen Wohnblock, der Beverly Hills heißt. Und die Schule findet er relativ schwierig Anschluss, ja?
Ja, ich muss lachen, weil von Detroit nach Beverly Hills und dann...
Ja, also das ist auch einer der wenigen witzigen Gags, wo im Film vorkommen, dass die Mutter irgendwann sagt, siehst du, wir wollten ja schon immer in Beverly Hills landen und der Sohn dann meint, ja, aber nicht dieses Beverly Hills.
Ja, weil ich meine, born and raised in Detroit, das ist doch hier die Hintergrundgeschichte von Will Smith Paraderolle mit dem berühmten Intro-Song
der Prinz von Bel-Air.
Genau.
Den Gedankengang hatte ich auch, aber ich erzähle mal weiter von dem Film, wo ich mich noch mehr drüber ärgere. Ja, jedenfalls, wie es dann so ist, lernt er ein nettes Mädel im Park kennen, die ihn auch wohl relativ nett findet. Das stößt aber eine Gruppe Jugendlicher sauer auf, die natürlich auch alle Kung-Fu können. Und er wird dann erstmal verdroschen. Also wie gesagt, er hat halt eben diese enormen Anschlaufschwierigkeiten, die man ja alle ein bisschen so kennt, wenn man mal umgezogen ist in seiner Jugend. Jedenfalls in diesem Haus wohnt dann auch ein Hausmeister mit dem Namen Mr. Han. Das ist auch der Einzige in dem Haus, wo er wohl noch Englisch spricht. Und das ist der erste Eindruck ist eben komischer Kauz. So, der Film plätschert dann so eine Stunde hin, halbe Stunde, Stunde hin, wo man merkt, dass wie schwer es ist, dass der Anschluss findet. Also er kriegt halt mit der Truppe Ärger, er will dann auch Kung-Fu lernen, muss dann aber feststellen, dass in der Schule, wo er Kung-Fu lernen will, ich meine, das ist auch wieder was. Ich meine, der Film heißt Karate Kid und handelt von Kung-Fu. Also, boah, okay. Jedenfalls sind da natürlich die Bösen auch, die da auch Kung-Fu trainieren. Das Ganze spitzt sich dann auch irgendwann zu, als er den Jungs einen Streich spielt. Nur wird er dann eben von dem Hausmeister gerettet, der natürlich auch ein Kung-Fu-Meister ist. Und das ist den jungen Mann, um den zu helfen, begleitet er ihn dann zu dieser ominösen Kung-Fu-Schule, weil er mit denen Frieden schließen will. Ja, eigentlich könnte ich jetzt die Handlung komplett wiedergeben, aber wirklich
Ich habe die ganze Zeit gedacht, er erzählt jetzt echt den ganzen Film.
Nee, das Problem ist wirklich, ich habe selten ein Remake erlebt, was so unfassbar sklavisch dem Original folgt. Also, wer das Original gesehen hat, der kann genau sagen, ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das Traurige an dem Film ist eigentlich, dass das eigentlich die Voraussetzungen mal gar nicht schlecht sind. Also Jackie Chan ist ein toller Schauspieler, finde ich. Er spielt die Rolle von Mr. Han auch wirklich ganz gut. Dann natürlich Beijing ist natürlich auch ein super Background irgendwie, fremde Kulturen oder so. Aber der Film, er funktioniert einfach nicht. Also das war mein Eindruck. Also zunächst mal ist da Jaden Smith, der ehrlich gesagt in seiner Rolle auch, man merkt, wessen Kind er ist. Also er albert auch ein bisschen wie sein Vater durch die Gegend. was die ersten 10 Minuten auch vielleicht oder 20 Minuten ganz witzig ist, aber irgendwann nutzt sich das Ganze ab. Und so schön auch die Motive zu Teil sind, die in dem Film kommen, so flach bleibt die Handlung. Also für mich ist der erste Karate Kid, der aus den 80ern, auch nicht nur ein schöner Coming-of-Age-Film. Philipp, den kann man ja schon zum Coming-of-Age zählen, oder?
Ja, ich meine, ja, doch, würde ich.
Im weitesten Sinne, ich meine, er ist...
Nee, klar, logisch. Ja. Nein, eigentlich voll und ganz. Es geht ja so
überhaupt. Also, das Problem ist aber, vieles, was das Original so wirklich auch heute noch sehenswert macht, klar, er ist natürlich auch gealtert irgendwo, geht der Neuauflage komplett verloren. Also, ich fand zum Beispiel so dieses Schüler-Meister-Verhältnis im Original, wirklich toll gespielt. Da hast du auch wirklich gemerkt, dass da zwischen Pat Morita, Ralph Macchio in ihren Rollen so eine Art Vater-Sohn-Freundschaft-Beziehung dann entstanden ist. Es kam wahnsinnig viel, ob das jetzt auch ein bisschen durch die etwas ruhige Erzählweise vom Film geschuldet ist. Es kam wahnsinnig viel auch rüber über die Philosophie vom Kampfsport, speziell jetzt von Karate natürlich, auch durchaus so die Sorgen und Nöten, die ein junger Heranwachsender mit 16 hat. Und das geht alles irgendwie verloren, muss man wirklich sagen. Also klar, man sieht Kung-Fu-Kämpfer, als sie mal einen Tempel besuchen, die da irgendwelche abgefahrenen Verrenkungen machen. Man hört ein paar schlaue Sprüche von Jackie Chan, wo man Kung-Fu überall sehen kann und so weiter. Aber es reicht einfach wirklich nicht ans Original ran. Die Figuren bleiben wahnsinnig flach. Ich hatte teilweise wirklich das Gefühl, ich gucke mir ein Musikvideo an. Dem Ganzen wurde dann auch noch im Abspann die Krone aufgesetzt, als Jaden Smith anfängt zu rappen.
Yeah.
Und wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, dass zum Beispiel auf einmal Karate zu Kung-Fu umgewandelt wird, wo ich mich echt sage, warum nennt ihr diesen Film dann nicht Kung-Fu-Kid? Schade nur natürlich, dass der Produzent vom Film tatsächlich auch der Produzent von Karate Kid 1 und 2 sind. Man kann sich sicherlich seinen Teil noch denken, wenn man weiß, dass Will Smith und Jada Pinkett Smith zu den Produzenten gehört hat. Hat man natürlich ein bisschen so das Gefühl, da ist ihrem Junior ein bisschen so die Fläche geboten worden, um sich mal schauspielerisch beweisen zu können, ohne Papa, ohne Mama. Lange Rede, gar keinen Sinn. Mag sein, dass der Film bei 12- bis 13-Jährigen funktioniert. Also im Kino gab es definitiv ein paar Lacher. Ich fand es langweilig und muss einfach sagen, der Film war definitiv eine halbe Stunde einfach auch zu lang. Also bis der dann mal anfängt zu trainieren, dauert es lang. Und wie gesagt, vieles, was das Original wirklich so sehenswert gemacht hat, das geht da leider total unter aufgrund der Video-Musikclip-Optik. Also von mir ein ganz klares, Leute, schaut euch nicht an. Lohnt sich nicht. Okay.
Also ich glaube übrigens, dass der Punkt mit, dass das Alter da eine Rolle spielt. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt alle, ich bin auch ein großer Karate-Kid-Fan, ich habe nämlich auch alle diese Karate-Kid, diese DVD habe ich 12-mal kopiert und überall in der Nachbarschaft bei Familien, die Jungs haben im Alter von 12, 13 in Briefkasten gemacht und habe dann versucht, das Gerücht zu verbreiten, dass ich ein Karatemeister bin, in der Hoffnung, dass endlich mal jemand mein Auto wäscht. Aber den Joke, der ist ein bisschen ins Leere
gegangen. Tut mir leid.
Also vielleicht noch, weil du sagst...
Nee, aber ich darf noch kurz... Ich glaube, dass es wirklich was erstens mit dem Alter zu tun hat. Ich habe nämlich darüber, selbst von recht harten Kritikern der amerikanischen Podcast-Szene, eigentlich recht versöhnliche Kritiken bekommen. Der einzige Kritikpunkt, den sie hatten, war eben auch, warum Kung-Fu und nicht Karate und dass der Film ein bisschen lang wäre. Aber ich glaube, es ist halt ein Kinderfilm und würde man Karate Kid nicht kennen und den heute sehen zum ersten Mal, würde man wahrscheinlich auch denken, oh mein Gott, wie flach. Aber
Ja. Also da möchte ich dann doch kurz noch intervenieren. Das Problem ist für mich einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, wo ich Karate Kid gesehen habe. Also ich habe den auf jeden Fall im Kino gesehen, 1984. Das heißt, ich war tatsächlich 10 Jahre alt. Das war so die Pubertäts-kommt-langsam-Geschichte. Und da hat der Film einfach auch dadurch funktioniert, dass er eben doch auch ein bisschen ältere Schüler waren. Also Jaden Smith, er wirkt einfach in der Rolle als 12-Jähriger glaubwürdig, so leid es mir tut. Und wie gesagt, okay, es mag auch sein, ich bin da vorbelastet. Ich bin, wie ich schon erwähnt habe, ein Riesenfreund von Karate Kid. Ich habe hier sogar, und es ist mein einziges Autogramm, was ich hier in dieser Wohnung hängen habe, von Martin Cove ein Autogramm hängen. Martin Cove sagt wahrscheinlich keinem von euch was.
Ich habe keine Ahnung, noch nie gehört.
Cobra Kai Karate.
Cobra Kai Karate?
Aha, wir sind dann vielleicht doch nicht so eingefleischte Fans und du musst uns kurz einweihen.
Das ist der böse Trainer gewesen.
Ah, okay. Oh, da hast du ja das Prunkstück, der Karate Kid.
Ja, aber den fand ich einfach super. Und ich meine, was ich bei Karate Kid sagen muss, vieles hat sich ja auch ein bisschen so in die Populärkultur geschlichen. Ich meine, interessanterweise nimmt es der Film ja selber teilweise bei ein, zwei Homer-Szenen drauf. Also eine Szene sieht man im Trailer, deswegen spoil ich da jetzt nichts. Also legendär war die Szene, wo im alten Karate Kid der Meister versucht hat, eine Fliege zu fangen mit einem Essstäbchen. Diese Szene kommt da auch vor am Anfang des Films. Allerdings, Jackie Chan improvisiert da halt mal wieder ziemlich clever, macht da mit dem Stäbchen rum und auf einmal sieht man eine Fliegenklatsche, klatsch. Also das fand ich wirklich auch witzig. Aber wie gesagt, okay, wer vielleicht Kinder hat im Alter zwischen 10 und 12, der kann sich das mit seinen Kindern anschauen. Aber ich glaube, gerade die Leute, die mit Karate Kid aufgewachsen sind, die werden enttäuscht sein. Und ich denke einfach auch, der mit dem Film hätte eine halbe Stunde weniger Laufzeit sehr, sehr gut getan.
Aber um Oscar zu bekommen, muss der Film schon eine gewisse Länge haben.
Also wenn der einen Oscar bekommt, esse ich mein Netbook. Also ich habe mich auch davor mit Kritiken ein bisschen übrigens beschäftigt, aber ich bin überrascht. Also teilweise, ja gut, also die deutschen Kritiken waren ziemlich, ziemlich schwach eigentlich. Und man muss natürlich auch sagen, jetzt kommt natürlich auch wieder ein bisschen Political Correctness, es wird natürlich China von seiner besten Seite gezeigt. Bei einer Co-Produktion zwischen USA und China, klar.
Ja gut, aber ich meine, willst du jetzt bei Karate Kid noch ein bisschen, das ist ein Film für 12-jährige Kiddies, irgendwie noch ein bisschen Regimekritik unterschwelgt. Das ist ja wohl dann echt nicht der richtige Film.
Sie hätten den Film in Japan drehen sollen und Karate Kid nennen sollen. Damit wäre ich schon glücklich gewesen. Also, aber wie gesagt, es ist für mich einfach ein Gerüst, was für mich einfach nicht funktioniert. Und ich bin bestimmt kein Korinthenkacker, wenn es um Genauigkeiten bei Filmen geht. Aber hey, einen Film Karate Kid nennen und dann zieht man Kung Fu. Ja, nein.
Oh. Okay. Point made, Karate Kid von Khalil. Bevor wir eine halbe Stunde über den Film reden. Sorry, war das jetzt sehr abrupt?
Ich trockne schon meine Tränen, also von daher.
Okay.
Für mich alles okay.
Gut, wir müssen ein bisschen uns kürzer fassen, sonst können wir nämlich echt jeder nur zwei Filme nennen. Ich habe einen Film gesehen im Kino auch. Also Inception wollen wir ja hoffentlich, schafft es der Khalil, seinen inzwischen wohlgeformten, durchtrainierten Diät-Hintern doch noch ins Kino zu schleppen bis nächste Woche. Und wir können die nächste Woche besprechen, deswegen werde ich den jetzt hier nicht besprechen. Aber ich habe noch es geschafft und ich habe gedacht, ich verpasse ihn noch im Kino, hier Splice zu gucken.
Den habe ich auch gesehen.
Und Splice ist ein Science-Fiction-Film mit Adrian Brody und Sarah Polley. Ist ein Horrorfilm, ein bisschen in der Tradition, könnte man sagen, von Die Fliege, nur dass es nicht am eigenen Körper geschieht. Und zwar geht es um zwei junge, erfolgreiche und neue Durchbrüche in der Wissenschaft erlangende Wissenschaftler.
Biochemiker?
Bitte?
Ich habe vielleicht gedacht, dass du das Wort Biochemiker suchst. Ja,
Gentechniker, sage ich jetzt mal.
Okay.
Das klingt noch passender. Und die beiden haben am Anfang des Films, sie haben so den Gencode verschiedener Tiere entschlüsselt und daraus einen neuen Gencode gebastelt und waren sogar auf diese zwei komischen Pimmelwürmer, die sie da gebastelt haben, richtig stolz, wo ich dachte, wie jetzt, ihr habt hier aus einer Katze, einer Maus, na, was weiß ich was, ein neues Tier gezüchtet. Es sieht eigentlich aus wie so ein, ja, es hat mich so ein bisschen dran denken lassen, als ich mit dem Carsten in der Sauna war.
Ach so.
nur halt in ganz, ganz groß.
Das finde ich aber komisch.
2000-facher Vergrößerung.
Das finde ich aber komisch, weil du hattest mir noch letztens per ICQ mitgeteilt, du hättest sowas Ähnliches mal ausgehustet.
Okay, das stimmt auch. So ein kleinen Wurm, der dann so weggelaufen ist und der so eine lange Zunge hat. Aber sie haben auf jeden Fall es geschafft, ein neues Lebewesen zu kreieren. Und just in diesem Moment kommt dann der böse Pharmakonzern und sagt, so, jetzt ist aber genug mit Experimenten, ihr müsst jetzt daraus so viele Patente und Medikamente und was weiß ich was ziehen, wie ihr nur könnt. Und die beiden sind natürlich gerade von den neuen Ufern, die sie besegelt haben, sind sie so euphorisiert, dass sie denken, wir wollen weitermachen, wir wollen einen Menschen und Tiere genetisch kreuzen und ein neues Lebewesen erschaffen und müssen das dann heimlich tun, weil eben ihnen von dem sponsorenden Unternehmen das Ganze nicht genehmigt wird. Und das machen sie auch. Und am Anfang sieht es ein bisschen aus wie eine Fleischkatze mit Alien-Augen. Und es ist saugut gemacht. Man muss erstmal zu sagen, ich weiß nicht, ob es inwieweit sich prozentual die Practical Special Effects und die CGI Effects die Waage halten, aber man kann es kaum unterscheiden. Es ist echt sehr gut gemacht. Ja. Film gesehen und ich finde gerade bei solchen Filmen, wo es in irgendeiner Weise das Monster, nenne ich es jetzt mal, obwohl es gar nicht so was Monsterhaftes hat, die Hauptrolle übernimmt, finde ich es unglaublich wichtig, dass es glaubhaft ist. Wenn man da sofort den Computer sieht, praktisch, der das geschaffen hat, dann funktioniert für mich der Film immer sehr schlecht, aber der Film funktioniert sehr gut und weil eben das Monster sehr toll gemacht ist und dieses Lebewesen reift heran und es ist ein Mädchen und sieht auch dann eigentlich immer menschenähnlicher aus, nur dass die Augen extrem weit auseinander sind und es so tierähnliche Beine hat, also wo ein Gelenk mehr ist und die Füße auch eher aussehen wie so eine Riesenhand oder sowas. Nun gut, wie man das kennt bei so Experimenten, ist es dann total gut gegangen und sie haben dann glücklich mit dem Kind bis an ihr Lebensende gelebt. Nein, es ist natürlich dann irgendwann, geht natürlich irgendwas schief oder man hat das Experiment nicht mehr unter Kontrolle und dann sind da auch noch die ein oder andere Sache, die man erst später erfährt, was denn da alles das Experiment noch beinhaltet hat, wo dann der eine vom anderen nicht wusste und so weiter und so fort. Und es ist, er wird gegen Ende eher schwächer. Es gibt ja diese klassische Szene, Frau betritt Schlafzimmer, Mann in fremder Frau und meistens bringt er dann den Satz, ich kann alles erklären, wo ich dann immer so schade finde, dass die Frau weggeht, weil ich würde so gerne hören, die Erklärung, die er sagt. Diese Szene ohne diesen Satz, aber im Grunde sonst komplett gleich und mit dem Gesichtsausdruck von, hey, ich kann alles erklären, findet den absoluten epischen Höhepunkt in diesem Film.
Ja, ich würde es eher sagen, manchmal sagen solche Leute auch, es ist nicht so, wie es aussieht.
Genau, das ist der zweite Satz, der dann oft fällt und sagt so, nein, ihr macht Nackt-Yoga. ich musste richtig lachen, als diese Szene da war. Und ich finde auch die Schauspielerwahl super, super, super gut. Was mir nämlich an der Fliege gefallen hat, und auch wenn man den nur bedingt damit vergleichen kann, aber dass eben die Schauspieler, Adrian Brody passt da perfekt rein. Es ist, wenn jetzt irgendein gut aussehender Hollywood-Typ oder gar ein muskelbepackter Action-Typ da gewesen wäre, dann wäre das irgendwie nicht mehr glaubhaft, dann würde das auch in so eine dumme Richtung gehen. Aber ich finde, Adrian Brody und auch Sarah Polley sind perfekte Besetzungen für die Rollen und auch das Licht. Der Film spielt sehr viel in diesem Halogenlicht oder in dieser fensterlosen Laborbeleuchtung und erzeugt damit sehr viel Sphäre. Und ich kann ihm eigentlich nur jedem ans Herz legen. Ich fand es einen tollen Film mit tollen Effekten und der ein oder anderen Wendung und mal wieder ein intelligenter, wenn man es so sagen will, obwohl jetzt keine Hammer-Twists drin sind, aber ein schöner Science-Fiction-Film, der meines Erachtens übrigens auf einem Kurzfilm beruht, wenn ich mich nicht völlig täusche. Oh. Ihr habt den beide gesehen?
Nee, also bei mir steht er oben auf der Liste, aber ich kenne zum Teil auch die Thematik aus anderen Filmen. Also da gibt es aus Masters of Horror eine Folge, die nennt sich Jennifer, das ist eine ähnliche Folge, also es ist ein bisschen ähnlich aufgebaut, deswegen war ich ein bisschen skeptisch, aber was du erzählst, wird dich sehr schmackhaft sein.
Super, finde ich. Also ich fand, Carsten, wie hat er dir gefallen?
Ich fand ihn super, also vor allem, weil ich halt am Anfang auch absolut nichts davon wusste. Also ich habe das Kinoplakat gesehen und habe wohl gesehen, okay, und habe halt irgendwie mal gelesen, ja, es geht irgendwie so in die Richtung Alien-Geschichte. Also ich bin eigentlich mehr so reingegangen, dass das halt ein Alien-Film wird. Und ich habe auch keinen Trailer davon gesehen, und weil ich halt Science-Fiction-Filme in der Regel eher ungesehen gucke, weil die müssen schon ziemlich crappy sein, dass mir die nicht gefallen, fand ich den super. An ein paar Stellen fand ich das halt aber doch tatsächlich ein bisschen übertrieben. Zum Beispiel, was du gesagt hast, dass es da irgendwie mal sehr schlecht beleuchtet ist. Das ist voll und ganz wahr. In einem Büro, also fand ich wirklich beeindruckend, so wird niemand sein Büro designen. Die Wände waren komplett grau. Nach außen waren nur so zwei schlecht beleuchtete Milchglasfenster. Er hatte Lampen mit grauen Lampenschirmen. Da war absolut nichts drin, was auch nur Farbe hatte. Und er selber hatte auch noch einen braunen Anzug an. Da habe ich gedacht, Hut ab. Den sieht man in dem Raum, ist man 3 Minuten und hat Selbstmordgedanken garantiert.
Nee, aber der Witz ist, das ist so wie bei Polizisten. Da sind die Schreibtische auch immer total langweilig, weil die eigentlich die ganze Zeit Action machen am sind und am Machen sind und dann eben nur ganz kurz aufschreiben, praktisch am Ende des Tages, wen sie umgelegt haben. Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei diesen hypercoolen, mega Biochemikern, die dann den ganzen Tag vorm Reagenzglas stehen und dann abends kurz aufschreiben, ja, Lux und Dax gekreuzt, hat gestunken oder so.
Ja. Und was ich halt auch immer denke oder die ganze Zeit bei dem Film gedacht habe, ich wusste halt nie so genau, wo er jetzt hingeht. Und ich will ja jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber manchmal habe ich jetzt gedacht, oh okay, jetzt passiert Folgendes und jetzt geht's aber richtig los. Aber tatsächlich war dann doch vieles immer anders. Und manchmal habe ich gedacht, oh, da geht der Film doch jetzt wohl nicht hin und oh Gott, er geht dahin.
Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Genau, ich weiß genau, wovon du sprichst, aber wir sagen nichts sonst. Ja. Carly, guck dir den noch im Kino an, aber erst wenn du Inception gesehen hast.
Oh je.
Weil der ist echt einer, wo ich froh bin, dass ich den noch im Kino gesehen habe, weil es einfach ein guter Film ist.
Also ich befürchte, der läuft hier in keinem Kino mehr, also.
Aber du musst, gut. Ich habe den in so einem, gibt's doch auch in Stuttgart wahrscheinlich diese Programmkinos, die dann auch gerne nochmal 2 Monate nach Filmstart nochmal den Film so einmal in der Woche zeigen oder so. Da habe ich ihn noch erwischt, aber gut. Dann Carsten, den nächsten Film.
Ja, dazu muss ich natürlich jetzt sagen, dass ich Dingens auch auf meiner Liste hatte, aber ich streiche den mal dann weg. Jetzt habe ich nur noch 8. Okay, den nächsten Film.
Es sei denn, der Kreil sagt, ich schaffe sowieso nicht bis nächste Woche, mir Inception anzugucken.
Das befürchte ich eigentlich. Davon gehe ich fast sogar aus.
Dann können wir ja Inception besprechen und ich lasse dir den Vortritt.
Ach so, nee, keine Bange. Also ich habe noch genug andere Filme. Zum Beispiel habe ich mir auch auf Blu-ray sogar ausgeliehen. Oder was, DVD? Ist es schon ein bisschen her? Ich glaube, es war aber Blu-ray. Wolfman. Ja, also ich muss gestehen, ich hatte ja irgendwie damals, hat Victor noch dazu gesagt, dass der Film irgendwie sehr viele Produktionsprobleme hatte und so. Und ja, das merkt man im Film, glaube ich, auch an, wenn ich mich daran richtig erinnere. Nichtsdestotrotz versuche ich erstmal kurz in wenigen Worten zu erklären, worum es in Wolfman geht. Also Wolfman ist, okay, oder ich frage mal anders, wer weiß nicht, was Werwölfe sind? Wahrscheinlich niemand. Also war vielleicht eine rhetorische Frage. Also Werwölfe sind halt Wesen, die halt bei Tag normaler Mensch sind und wenn Vollmond ist, werden es halt so wolfsartige Viecher. Den berühmtesten Werwolf-Film, den ich eigentlich kenne, ist An American Werewolf in Paris, glaube ich, aber oder An American Werewolf.
Okay. Nee, also An American dürfte der bekannteste sein. Also der erste Teil.
Ja, na, aber
in London ist es doch.
Ja, stimmt, aber es gibt
zumindest
zwei Teile in Paris. Aber davon wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich von Wolfman erzählen, aber sorry, ich wollte euch nicht über den Mund fahren.
Nee, erzähl weiter. Wir müssen ja nicht du redest ja jetzt über Wolfman und wir
okay.
nicht über.
Okay, alles klar. Also Wolfman, ist halt ein klassischer Werwolf-Film in einer, wie soll man sagen, spielt zu einer Zeit 1800 irgendwas oder ganz früh 1910. So sicher bin ich mir da noch nicht. Also elektrisches Licht gab es zumindest in den
Anwesen. Also ganz früh 1910, so Januar 1910.
ja, richtig. 6 Uhr morgens. Elektrisches Licht gibt es in den Häusern noch nicht. Und es gibt da halt einen, wie soll man das sagen, Schlossherrn. Der ist gespielt ich habe mir das hier aufgeschrieben, von Anthony Hopkins, den man ja sicherlich am besten kennt als Dr. Hannibal Lecter. Und der hat halt ein, mehr oder weniger, wie nennt man das, nicht Bastardsohn, aber Sohn, sage ich ganz einfach mal, gespielt von Benicio del Toro. Und eigentlich ein berühmter Schauspieler ist. Also Benicio del Toro ist ein berühmter Schauspieler, aber in dem Film spielt er halt auch einen Schauspieler. Und er besucht halt seinen Vater, weil in dieser kleinen Stadt, in der halt Anthony Hopkins sein großes Anwesen hat, gibt es halt angeblich einen Werwolf oder irgendein mystisches Wesen, das ist am Anfang noch nicht so ganz klar, das Leute umbringt. Und naja, wie es sich halt herausstellt, man kann, glaube ich, keinen Film gucken mit Anthony Hopkins, wo man denkt, Anthony Hopkins hat eine gute Rolle, oder? Also der ist mal der Gute in einem Film, oder?
Doch.
Okay, ja gut. Dann mache ich mal den kleinen Spoiler. Tatsächlich ist halt Anthony Hopkins der böse Werwolf, der da halt wild Zigeuner umbringt und andere Menschen. Er beißt natürlich seinen eigenen Sohn, Benicio del Toro, der dann halt auch zum Werwolf wird. Und es gibt dann halt mehrere Werwolfkämpfe, zum Schluss ein großes Werwolf-Showdown. Es gibt einen Inspektor, der noch gespielt ist, also ein Polizeiinspektor, der halt aus einer größeren Stadt kommt, der halt gespielt ist von dem Mr. Anderson aus Die Matrix. Ich glaube, ihr kennt den Schauspieler, oder?
Faule Sau, aber ja, gut.
ja, sorry. Nee,
ich habe auch gehört, während du gesagt hast von dem Inspektor, dass du im Hintergrund so tippst und denkst, scheiße, finde ich das noch auf die Schnelle.
Ja, ich bin tatsächlich eine faule Sau. Das Problem ist, dass ich mir vorher in der Vorbereitung ganz einfach nur die Liste von Schauspielern auf der IMDb-Seite rüberkopiert habe. Und dummerweise taucht dieser Name da nicht auf, sondern erst unter dem Punkt Seymour. Und das ärgert mich jetzt so ein wenig, aber das hätte mir vielleicht auch vorher auffallen.
Seid ihr verziehen, wir wissen, wer gemeint ist.
Ja, so oder so, dieser Polizist, der erinnert so ein bisschen an Johnny Depp in Sleepy Hollow. Dieser gesamte Film erinnert unglaublich an Sleepy Hollow, mich zumindest. Er ist aber bei weitem nicht so gut. Das liegt alleine daran, weil die Schauspieler halt, die da alle mitspielen, nicht alle so super dolle sind und dieses Werwolf-Thema irgendwie ziemlich platt rüberkommen und auch nichts groß Unvorhergesehenes passiert. Die Spezialeffekte in dem Film sind in der Regel aber sehr gut und der ganze Film ist auch relativ blutig. Und wenn man halt auf sowas mag, wie wenn ein Werwolf jemanden am Hals trifft, dass dann der Kopf rotierend wegfliegt oder der Unterleib aufgerissen wird und dann irgendwelche Innereien zum Vorschau kommen oder Blut in großen Mengen spritzt, dann ist definitiv Wolfman der richtige Film für den Zuschauer. Insgesamt ist der Film aber nicht ganz so dolle.
Ist er richtig, richtig schlecht oder einfach nur...
Also richtig schlecht ist er nicht. Also
ich hatte jetzt bestimmt schon dreimal in der Hand in der Videothek und habe ihn immer wieder zugunsten anderer Filme zurückgestellt und denke mir, mein Gott, es ist doch eine Hollywood-Produktion, wo ein paar Euro drinstecken, beziehungsweise ein paar Dollar. Soll ich mir trotzdem leihen?
Der war richtig teuer. Also der hat ja, glaube ich, sogar über 100 Millionen US-Dollar gekostet. Und das sieht man dem Film auch manchmal an. Diese Anwesen sind toll, die Kostüme sind gut. Aber also diese gesamte, also diese Production Values, wie man das ja manchmal nennt, die sieht man da drin wieder. Aber leider kommt halt irgendwie, der Funke springt nicht rüber. Man ist nicht wirklich gepackt und man weiß ungefähr, wie es lang geht. Und der Inspektor wurde übrigens gespielt von Hugo Weaving.
Okay.
Ja, ich sehe ihr, ich habe
es euch... Es war Wolf... Nein.
Ich muss sagen, ich habe den Film bisher auch umschifft, weil ich bin ja ein großer Freund vom Original mit Lon Chaney. Muss auch noch dazu sagen, also ich finde so Remakes von solchen wirklichen absoluten Ikonen des Horrorfilms auch immer sehr, sehr, sehr schwierig. Also es hat schon bei Frankenstein eigentlich überhaupt gar nicht funktioniert. Und bei Wolfman, oh, bin ich noch skeptisch. Also Benicio del Toro ist ein toller Schauspieler, aber naja, also nach dem, was ich von dir gehört habe, befürchte ich, wird er auch noch ein bisschen warten müssen.
Ja, also du verpasst nichts, wenn du ihn nicht guckst, sagen wir es mal so. Okay.
Cool, dann kann ich erzählen. Was ist der nächste Film, den der Khalil uns jetzt vorstellt?
Ja, da werde ich jetzt mal auch zur Doku greifen. Also ich habe ja schon die letzten Mal ein paar Dokus vorgestellt. Der Titel von der Doku ist 9 to 5 Days in Porn. Ist der bei euch beiden bekannt?
Nee.
Also ist von einem Deutschen...
Hat jemand ungefragt meine Lebensgeschichte verfilmt?
Ich hoffe mal nicht. Man merkt, dass du den Film nicht gesehen hast. Nee, ach was, Unsinn. Also der Film ist von Jens Hoffmann, ist ein Deutscher, der eine Dokumentation quasi über die Pornoszene in San Fernando Valley gedreht hat. Also vielleicht als Background, in San Fernando Valley kommen 80-90% der amerikanischen Pornos her. Das ist eine unglaublich riesige Industrie, die eigentlich der in Hollywood nichts nachstellt, beziehungsweise wo der Output natürlich noch um einiges erschreckender höher ist. Und Jens Hoffmann, also es gibt ja durchaus auch im Fernsehen Dokus mal über Pornos oder Ähnlichem, aber meistens sind die auf dem Niveau, ich bin sexsüchtig, geil und will immer, die Pornobranche das Böse. Den Fehler hat Gott sei Dank Jens Hoffmann nicht gemacht, weil er kommentiert das Gesehene eigentlich überhaupt gar nicht. Was er macht ist, dass er verschiedene Personen aus dem Pornobereich über 18 Monate quasi begleitet hat und ihre Entwicklung auch irgendwo festgehalten hat. Also da zählen zum Beispiel Namen, die natürlich kein Mann kennt, dazu. Belladonna ist wahrscheinlich total unbekannt. Sasha Grey, also ohne jeden Spaß, Belladonna und Sasha Grey gehören definitiv auf alle Fälle zu der absoluten A-Riege der Pornos. Sasha Grey hat meines Wissens sogar in einem Film von Steven Soderbergh geschafft. Also vielleicht auch, dass man mit den Personen ein bisschen was anfangen kann. Belladonna ist so eine der Ikonen des neuen Pornofilms, also sehr selbstbestimmt, ist inzwischen, also ist auch eine recht erfolgreiche Produzentin, hat sich nicht irgendwelchen Schönheitsidealen unterworfen, indem sie sich operieren hat lassen, sondern ist immer noch sehr natürlich geblieben. Aber wer schon mal ein Porno von ihr gesehen hat, ich weiß, kein Mann hat den ja irgendwie mal gesehen, die Dame mag halt auch sehr harte Sexszenen, okay. Sasha Grey ist, wie gesagt, durch den Spiegelbericht im Kulturspiegel ein bisschen auch in Fokus der deutschen Öffentlichkeit gerückt.
Dieser Bericht ist doch relativ aktuell. Da ging es doch, ich sage mal, um Behaarung, wenn man es ganz, ganz hübsch formuliert.
Unter anderem, also Sasha Grey ist eine wahnsinnig junge Darstellerin, die auch aus freien Stücken wohl in die Pornobranche gewechselt ist, die also wirklich Marc Spiegler, das ist ein Agent, und der in die Pornofilme vermittelt, einen Brief geschrieben hat, dass sie das gern machen würde. Weitere Personen sind dann verschiedene Darsteller, dann auch noch eine deutsche, Katja Kassin, die vielleicht der ein oder andere kennt. Jedenfalls, was der Film eben macht, ist, dass er diese ganzen Protagonisten, die sich wirklich aus Schauspielern, aus Produzenten, aber auch aus einer Ärztin, einer ehemaligen Pornodarstellerin, die inzwischen Medizin studiert hat und Pornodarsteller betreut, quasi so ein bisschen erzählen lässt aus ihrem Leben und so weiter. Dadurch, was ich wirklich gut finde, ist, dass der Film dadurch nicht irgendwie eine moralische Haltung einnimmt und sagt, Pornos sind böse oder Pornos sind gut, sondern der Zuschauer muss sich selbst im Endeffekt ein Bild machen, weil natürlich versuchen sich die Darsteller und auch Produzenten in einem relativ tollen Licht darzustellen, aber dadurch, dass das über einen Zeitraum von 18 Monaten läuft, erkennt der Zuschauer natürlich auch Entwicklungen, die jetzt weniger gut sind, da es eine Doku ist. Spoiler ich jetzt mal was, wenn man das überhaupt so will. Zum Beispiel bei einer Darstellerin, die vom Filmmetier dann irgendwann angefangen hat, sich privat mit ihren Fans zu treffen für sexuelle Dienstleistungen, was wohl in der Pornobranche absolut verpönt ist, dass man das macht. Also der Film zeigt im Endeffekt alle Gesichter, die die Pornografie so haben. Opfer, Ausbeuter, Freaks, also wenn dann ein Regisseur da steht und schreit, er macht mit Scheiße Geld und er steht dazu, dann hat es schon was Absurdes. Zudem sind manche Szenen einfach nur absurd. Also wenn sich Frauen da ganz regulär, ganz normal unterhalten werden, diverse Dinge in Körperöffnungen geschoben werden, das wirkt schon auf den Zuschauer befremdlich. Ist auf jeden Fall interessant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, was ich auch ein bisschen für den Bereich Pornofilm auch ein bisschen interessiert, weil das meines Erachtens auch ein Bereich ist, wo man viel zu wenig ein bisschen auch, also wo sich viel zu wenig Filmkritiker auch einfach rantrauen, weil man es gleich mit Schmutz und Schund gleichsetzt. Ist natürlich ab 18, auch wenn man relativ wenig wirkliche explizite Szenen sieht, kriegt man aber auch ganz regulär bei Amazon, kriegt eine klare Anschauempfehlung von mir.
Okay. Und hat der Film auch den Nutzen, den ein normaler Porno dir erfüllt?
Nee, also war ja klar, dass die Frage kommt. Nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, also jetzt spoiler ich schon wieder, ist mal egal, aber wenn du zum Beispiel ein Pärchen siehst, was zusammen sagt, ja, wir lieben uns, wir drehen eben zusammen Pornos und ich habe damit und kein Problem und du dann im späteren Verlauf, wie gesagt, 18 Monate quasi, das Pärchen dann siehst und einfach auch merkst, dass die Dame auch wirklich psychische Probleme eigentlich hat und das eigentlich nur für ihren Mann macht, das lässt einen schon ein bisschen schlucken. Wie gesagt, er zeigt Schattenseite, er zeigt
Sonnenseite. Was lässt dich ein? Nochmal.
Schlucken. Und zwar okay. Nicht das, was du denkst.
Okay.
Ich habe es ja gewusst, dass so schlüpfrige Dinge auspackt werden. Nee, ist also wirklich eine gute Doku, hat auch, ich habe nachgeschaut, hat also auch wirklich, wirklich sehr gute Kritiken bekommen. Schlechteste, was ich gelesen habe, war ein wenig zu lang geraten, aber sonst, wie gesagt, versucht der Film, die Doku, vorsichtig manchen Fragen Antworten zu finden. Werden Frauen unterdrückt? Werden, wer sind die Gewinner? Wer sind die Verlierer? Aber ohne sich selbst moralisch zu überhöhen und das Ganze aus dem Off zu kommentieren. Quasi, wenn man so will, demaskieren sich die Protagonisten alle selbst. Sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Also ich hab zum Beispiel, wenn du sagst, die Blabla, die auf härteren Sex steht und die auch selber in die Pornobranche wollte, das ist für mich, glaube ich, also das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, ich will da keine Diskussion anzetteln, aber ich kann das nie glauben. Und zwar erstens, weil jede Pornodarstellerin, die irgendwie im Fernsehen interviewt wird, sagt, dass sie eigentlich nur Pornodarstellerin ist, weil sie auf diesen schmutzigen, dreckigen Sex steht. Und dass es ihr wirklich Spaß macht und dass sie auch wirklich andauernd vor der Kamera kommt. Und ich habe ja auch das Buch von, wie heißt der kleine Wicht mit dem langen...
Ron Jeremy?
genau, die Biografie gelesen, da war ich auch echt überrascht.
Gibt eine Ron Jeremy Biografie?
Die ist großartig.
Super, also Entertainment pur. Und da war ich dann doch sau oft überrascht, wie oft die praktisch hinter den Kulissen dann auch noch Sex haben, weil ich echt dachte, das, was da passiert, das kann also vielleicht 1% der Frauen auch nur ansatzweise erträglich finden.
Es also man muss, also darf ich kurz einwerfen, das ist ein, denke ich mal, ein Ding, was bei vielen abläuft. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Porno ist schon lange aus seiner Hinterhofklitsche auf Super 8 in den 70ern schon lange rausgekommen. Und wenn man mal wirklich sieht, mit was für Methoden da in diesem, also teilweise ist es natürlich auch witzig, wenn der Produzent sagt, super, jetzt haben wir das Haus genau einen Tag und der Darsteller kann nicht, was machen wir jetzt? Oder die Darstellerin auf einmal, die auf dem Foto super aussah, einen seltsamen Hautausschlag mitbringt. Also also gerade bei zwei von den Hauptprotagonisten hatte ich schon das Gefühl, da ist nichts gefaked, so von wegen, sie sind da irgendwie gezwungen worden und oder unter Zwang in der Branche gelandet. Ich denke, es ist eine Mischung, also vor allem bei einer Darstellerin, das fällt auch noch ganz gut, die, wo am Anfang so super begeistert war. Und da merkt man einfach auch dann, dass der Film relativ ehrlich ist. Die siehst du dann so in der Hälfte, in der Mitte des Films, wie sie dann schon sagt, weil sie eben so zu jeder Standtat bereit ist, dass sie da einfach, die ist fertig. Also fertig in dem Sinn, dass sie merkt, sie hat jetzt einfach auch mal keinen Bock, kein Ding mehr. Sie braucht da auch mal jetzt eine Pause weg oder so. Und ja. Ich denke halt auch, die Zeiten, dass da irgendwie verzweifelt Models gesucht werden, die sind vorbei. Da muss
ich sehe das übrigens, jetzt darf ich auch mal kurz so frech sein, ich sehe das genau andersrum. Also ich sehe nämlich das, weil du sagtest, ja, in den 70er Hinterhofklitschen, ich habe das Gefühl, dass die Pornoindustrie, nicht, dass ich solche Filme jemals gucken würde, aber dass die Pornoindustrie, dass das immer billiger, beschissener wird und dass in den 80ern und so, dass die sich wenigstens die Mühe gegeben haben, Filme zu drehen. Also, dass da überhaupt eine Handlung war. Da kam dann zumindest noch der Klempner, hat gesagt, oh, was ist denn hier kaputt? Oh, warum haben sie denn nur so einen knappen Rock an? Und inzwischen geht's einfach nur noch zur Sache. Und ich habe eben auch mal eine Dokumentation gesehen, die mich total mitgenommen hat, weil da eben echt so eine geheult hat und gesagt hat, ich gehe da nicht mehr rein. Die Typen behandeln mich wie den letzten Scheiß und voll Menschen entwürdigen und ihr Manager halt echt so richtig arschlochmäßig so, du gehst da wieder rein und du brauchst das Geld und sonst kannst du es abschminken und du hast zwei Kinder und überhaupt. Also so, ich habe das Gefühl, dass diese Branche immer weniger kunstvoll wird und nur noch so ein Menschenabfertigungsding ist und dass die in den 80ern eher so eine Blüte hatte, nämlich dass da wirklich Filme gedreht wurden mit richtigen Stars und vielleicht auch durch das Internet bedingt, dass das kaum noch gibt.
Also, ich stelle nur 6 Filme vor, deswegen kann ich da jetzt doch ein Kontra drauf geben, denke ich. Also, ich sag mal, dich täuscht der Eindruck total. Also zunächst mal. Also
ich bin mit dem Eindruck gar nicht allein. Es gibt eine ganze Gruppe, eine Musikgruppe, die haben sich nur diesem Thema gewidmet, dass Pornos nicht mehr das sind, was sie mal waren.
Also ich kann dir, wenn es dich wirklich mal interessiert, kann ich dir mal von Seslen, das ist ein Filmwissenschaftler, empfehlen, der pornografische Film. Ist wirklich interessant. Man muss auch ganz klar sagen, die Entwicklung im Pornofilm ist die gewesen eigentlich, dass inzwischen es wahnsinnig hochaufwendige Produktionen gibt. Es ist zum Beispiel jetzt gerade ist gerade so eine Phase, wo viele Parodien gedreht werden. Und die sind unglaublich aufwendig oft gedreht. Also wo auch nahe ans Original rankommen. Mir hat ein Freund erzählt, es gibt von Batman, der alten 60er-Serie, ein Porno-Remake. Und mir hat der Freund, war total, also saß lachend vorm Fernseher, weil du konntest tatsächlich diese Szenen, wo sie sich nicht gevögelt haben in alle Richtungen, die konnten locker aus der Fernsehserie sein. Aber bevor ich jetzt euch weiter mit dem Thema Nerve. wir können ja mal ein Special machen über der pornografische Film. Ich sag halt, die Sachen, gerade aus dieser San Fernando Valley Ecke, das sind solche Hochglanzproduktionen, Vivid beziehungsweise so Firmen wie, wie heißt der, Larry Flint, Hustler, das sind, ich meine, die kriegen ja sogar teilweise Stars, die freiwillig bei den Dingern mitmachen. Also so jemand wie die Tochter von Lawrence Fishburne hat jetzt einen Vertrag bei Vivid unterschrieben und dreht Pornos.
Ja, aber die ist doch kein Star, ich bitte dich.
Ja,
also gut. Das ist eher ein schlimm, was mit Lawrence Fishburns Tochter Ding ist, News, als das sind Stars okay. dabei.
Wie gesagt, ich bleibe bei
der Behauptung, in den 80ern hatten diese Filme wesentlich mehr künstlerisches Niveau, auch wenn sie heute vielleicht mit wesentlich mehr Geld gedreht werden, bleibe ich dabei, dass sich der Pornofilm total nur noch dem Zwecke des Geschlechtsaktabdrehens gewidmet hat.
Also da gebe ich dir jetzt mal eine Filmempfehlung, wenn du ihn findest. Das Ding heißt Zazel, The Scant. Schau ihn dir mal an und dann unterhalten wir uns gerne nochmal über das Thema. Das kommt. Ja. Also, so viel dazu.
Du merkst, ich
habe die Diskussion, muss ich auch dazu sagen, du bist nicht der Erste, der damit kommt. Ich meine, ich finde das Interessante, dass jeder beim Porno durchaus so ein bisschen auch den moralischen Zeigefinger und sagt, die armen Frauen.
Dann hast du mir gar nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass der Pornofilm in den 80ern zumindest noch Niveau hatte und inzwischen einfach es kaum noch diese Filme gibt, wo auch noch eine Handlung erzählt wird mit viel Produktion. Ich meine, gerade bei dem Ron Jeremy Buch, da kriegt man mit, wie die damals gedreht haben und da sagt er genau das, dass heutzutage es eben nicht mehr so ist und damals es eben wirklich noch richtig coole Ideen gab, Humor, richtig coole Drehbücher und da richtig viel Text. Und ich habe halt gedacht, der Ron Jeremy, der weiß was von Porno, aber vielleicht hat der den Khalil Böller noch nicht kennengelernt.
Nee. Also da ich die Autobiografie auch gelesen habe, ich kenne auch andere Aussagen von Ron Jeremy, Interviews von ihm. Das ist interessant. Machen wir es ganz kurz. Guck dir Seinfeld die Pornoparodie an und dann sagt mir, die Dinge können nicht witzig sein und nicht toll produziert sein. Also eine Seinfeld-Folge kann kaum besser sein.
Das nochmal zur Deutlichkeit. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage, dass die Entwicklung, wenn man guckt, was da alles aus der Ecke kommt, dass in den 80ern der Gehalt von wir haben noch eine Rahmenhandlung drin, Filmen, wesentlich höher war als heute. Dass du heute nach solchen Dingern suchen musst und damals hatte fast jeder Film irgendeine Alibi-Handlung. Das ist das, was ich sage.
Aber gut, da noch mal
machen wir weiter. Es ist echt, wir sind schon wieder eine Stunde und so wichtig finde ich das Thema Porno dann doch nicht. Wir sind doch ein Film-Podcast und kein Porno-Podcast. Aber wir können gerne mal eine Extra-Folge machen. Der nächste Film, den ich vorstellen möchte, ist ein Film, den der Carsten schon mal vorgestellt hat. Und Mann, was war ich begeistert.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Jetzt bist du aber gespannt. Und zwar ist es ein Jim Carrey und Ewan McGregor Film. Also sie spielen beide mit. Und zwar I Love You, Philip Morris.
Ah, okay.
Und es gibt ja diese, also wenn man sagt, ich habe einen tollen Film mit Jim Carrey gesehen, da gibt es so einen bestimmten Prozentsatz Leute, die sagen, oh, den kann ich mir gar nicht mehr angucken und oh, so ein wieder so eine lasche Komödie. Und auch wenn der Film durchaus Comedy-hafte Effekte hat, zählt, würde ich ihn eher zu dieser Gruppe Filme von Jim Carrey zählen wie The Majestic und die anderen ernsteren Filme, die er gemacht hat. Und es erzählt eben die wahre Geschichte, die Lebensgeschichte von Stephen Russell. Und das ist ein Trickbetrüger, also ein Betrüger eigentlich im Grunde, ein Hochstapler, der in Amerika gelebt hat und auch immer noch lebt. Der irgendwann entdeckt, dass er schwul ist. Und ich weiß gar nicht, ob er es entdeckt, aber er erlebt am Anfang auf jeden Fall noch mit Frau und Kind und singt im Kirchenchor und was weiß ich. Und irgendwann landet er im Knast und denkt so, ich ändere jetzt mein Leben und ich lebe mein schwules Leben jetzt öffentlich aus. Und irgendwann landet er wieder im Knast und da lernt er Philip Morris, gespielt von Ewan McGregor, kennen. Und es ist eine absolute Freude. Also es ist ein ein schauspielerisches Schmankerl, zu sehen, wie die beiden sich kennenlernen und wie authentisch und gut sie diese Verliebtheit rüberbringen. Also ich war wirklich baff. Also ja. Ewan McGregor und Jim Carrey spielen das famos, beide. Also,
wie nimmt man das sofort ab? Also das ist wirklich beeindruckend. Ich finde, besonders Ewan McGregor kann absolut verträumt verliebt gucken wie kein Zweiter.
Ja, er ist auch ein bisschen, er ist richtig süß. Also er ist der Süße von den beiden. Also
definitiv.
Der Goldige und so ein bisschen, wenn man das jetzt so klischeehaft einteilen will, würde man ihm eher den Frauenpart in der Beziehung und der Jim Carrey ist eben der Mann. Der Karl baut jetzt gerade beleidigt seinen Computer ab. Oder was machst du gerade im Hintergrund?
Das willst du nicht wissen.
Nein. Er sagt jetzt so, jetzt die haben meine Pornos gedisst, dann wichse ich den jetzt live in den Podcast rein.
Also ich habe jetzt in der Zelle der Leute gerade eben jede Menge Links zu illegalen Streamseiten geschickt. Ist das schlimm? Ist es strafbar? Ich
schicke die Polizei direkt zu dir in den Laden. Also, nee, auf jeden Fall, der Film, wie es oft bei so Hochstaplern ist, die extrem gut lügen können, spielt der Film auch sehr mit diesem, wie weit leidet man unter einem Identitätsverlust, wenn man so viel lügt, dass man nicht mehr weiß, was man selber glauben kann, beziehungsweise wer man eigentlich ist. Und wenn man dann selbst seinen Partner teilweise belügt und es ist trotzdem sehr herzzerreißend, weil dieser Stephen Russell die tollsten Sachen sich einfallen lässt, um zum Beispiel aus dem Knast auszubrechen, um diesen Philip Morris wiederzusehen oder andersrum den Philip Morris aus dem Knast zu befreien. Und man kann gar nicht glauben, wenn man danach ein bisschen recherchiert, dass das alles auf wahren Ereignissen beruht. Und ja,
das ist wirklich beeindruckend, was er sich da hat einfallen lassen, kann ich nur unterstreichen.
Und wie gut ihm das auch immer gelingt. Und es ist eine Glanzleistung von Jim Carrey und ich finde es ein bisschen schade, so sehr Yes Man eine schöne Komödie war, finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass solche Filme von ihm nicht diesen Medienhype kriegen, den seine Komödien, die ja auch nicht schlecht sind für Komödien, aber die halt doch immer so ein bisschen dasselbe Schema und dieselbe schauspielerische Ader von ihm bedienen, dass das I Love You, Philip Morris nicht viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich fand es einer der Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe und war wirklich sehr begeistert und er kann auch, also ich meine, gut, das ist jetzt nicht schwer vorzustellen, aber also Jim Carrey kann so geil schwul spielen, das gibt's gar nicht. Also die Kleidung, alles und ich finde es auch gut, als sie dann irgendwie mal kurz auf so einer oberen Welle schweben, also richtig viel Geld haben, dass sie beide, dass er sich ihnen beiden dasselbe rote Cabrio kauft und sie beide praktisch so mit ihrem roten Cabrio rumfahren und also auf jeden Fall ganz klare Empfehlung, wenn ihr den in der Videothek seht und ihr denkt, oh, das kann nur ein Scheiß sein, von dem habe ich ja nie was gehört, dann solltet ihr euch zumindest mal das Cover genau angucken und schon da auf dem Cover muss man schmunzeln, wie schwul Ewan McGregor und Jim Carrey aussehen, obwohl ich damit keine Homosexuellen beleidigen möchte. Es gibt auch Homosexuelle, die sehen total cool und lässig und überhaupt nicht tuntig aus, aber die zwei, die gehen da the full Monty sozusagen und es ist eine Freude und ein toller Film. Und Carsten, du hast ja damals schon gesagt, aber ich war fast überrascht, dass du ihn nicht noch mehr in den Himmel gelobt hast. Oder
ich ja, weiß gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute mit dem Film absolut nichts anfangen können. Weil ich meine, boah, er ist ja zum einen auch sehr lang und der Humor, der, also auch wenn man dann irgendwie, wenn man sich vorstellt, aha, schwul eine Komödie, dann hat man ungefähr eine Vorstellung. Aber das, so ist der Film gar nicht. Der ist halt irgendwie eher so ein bisschen anders und der hat halt so unglaublich herrlich lustige Szenen und da muss man manchmal auch einfach erkennen, wie überzeichnet das oft ist. Und Also zum Beispiel so herrliche Szenen, ich weiß nicht, ob darüber jeder lachen kann. Ich kann zum Beispiel mal ein Beispiel nennen, wo du das mit dem Cabrio erwähnt hast. Da kommt das erstmal bei seinem Job vorbei und parkt dann in dieser Garage und es läuft halt laute Techno-Musik aus seinem Auto. Und er, das spielt halt in den 80er Jahren, da waren halt so selbst zuklappende Cabrio-Dächer noch eher eine Seltenheit. Und es war auch ein Mercedes-Benz Cabrio, also ich weiß nicht, ob es ein SLK ist oder ein CLK, so genau kenne ich damit nicht aus. Aber er parkt halt vor einem Arbeitskollegen und der steht da quasi mehr oder weniger mit offenem Mund vor diesem Wagen und wundert sich wohl, wie er sich das Ding leisten kann. Und im Hintergrund hört man halt immer noch diese Techno-Musik und dann fährt so langsam dieses Dach zu. Und er steht da völlig, weiß ich nicht, perplex vor dem Ding. Und sagt dann wieder beim Rausgehen irgendwie, ja, alle toller Wagen oder so, ich weiß nicht. Also ich kann das
schon. Nee, der Witz ist ja, sie stehen danach im Fahrstuhl und dann sagt er noch zu ihm so, tollen Wagen. Er so, ja, das Neueste vom Neuesten, so in die Richtung. Und dann sagt er, du hast aber auch einen tollen Wagen. Er so, ja, einen, ich weiß nicht, er sagt dann halt das Modell. Und dann sagt er, glaube ich, sowas wie, ja, der ist sehr... sehr
zuverlässig
und preiswert oder irgend sowas. Und damit bringt er übrigens wieder so eine Scheißlawine ins Rollen, weil der Typ natürlich denkt, wie kann der so viel Geld verdienen und so neidisch ist, dass er natürlich gleich mal die Bücher durchgeht und in den Büchern, während er durchgeht, findet er dann irgendwann von Jim Carrey so einen gezeichneten Pimmel, der nochmal einen Pimmel hat und lacht. Und das macht ihn dann komplett sauer. Aber es ist ein super Film. Khalil, hast du den gesehen?
Nee, leider auch nicht. Ich war mit Pornos beschäftigt.
Ja, genau. Das wird jetzt dir für die Sendung. Jetzt der Khalil, wie mache ich das wieder gut, Mensch? Kann ich dir irgendwie so ein ganz seltenes DVD-Exemplar einer Schwarzpressung aus einem südtschechischen DVD-Label.
Mit deiner Entschuldigung machst du dich schon wieder darüber lustig. Ich muss sagen,
gut ab. Hast du mich jetzt so gegen die Wand laufen lassen, Carsten? Du bist ja auch jetzt. Hier bin ich bin ja nur noch in Feindesland hier. Also auf jeden Fall, I Love You, Philip Morris mit Jim Carrey und Ewan McGregor, beides großartige Schauspieler in einem tollen Moment. Aber wie gesagt, es ist, wie Carsten gesagt hat, vielleicht auch die Warnung, dass es nicht jedermanns Sache ist. Es ist keine typische Jim Carrey-Komödie, aber es ist eine tolle Verfilmung eines interessanten Lebens. Und der Typ lebt immer noch und hat übrigens, ich habe nachgegessen,
ja, sehr geil.
Er muss noch 198 Jahre aussitzen. Das ist die geile amerikanische Rechtsprechung. Und Carsten.
Ja, Carsten. Ja, gerne. Also der nächste Film, nachdem ich ja jetzt so zwei Filme genannt habe, die man so sich definitiv irgendwie mal angucken kann. Also wer Fan ist, schaut da gerne mal rein. Habe ich jetzt eine klare Warnung. Und ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass heute entweder der Victor dabei ist oder der David, weil das ist definitiv so ein Film, wo ich von vornherein nichts drüber wusste. So ein Berlinale Release und ganz hoch anspruchsvoll und ich kann mit dem Film nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen. Okay, fangen wir erstmal an. Der Film ist aus dem Jahr 2009 und der heißt Unmade Beds, was halt sich irgendwie übersetzt zu ungemachte Betten. Hat den, alleine das geht schon los. Hat den irgendwer gesehen?
Nee.
Okay, alles klar. Der Film kommt von, wie heißt der Mann nochmal? Genau, da steht's. Alexis Dos Santos. Der ist super bekannt geworden dadurch, dass er einen Film gemacht hat, der Glue heißt. Was irgendwie übersetzt Klebe oder klebend oder zumindest Klebe heißt. Aus dem Jahr 2006, der irgendwie ganz toll gewesen sein soll. Hat den mal wer gesehen? Auch nicht vermutlich, richtig?
Nee.
Gut, okay. Unmade Beds ist zumindest sein neuester Film, wenn ich es nicht völlig verkehrt aufgeschrieben habe. Und es ist... okay, worum geht's in dem Film? Generell werden in dem Film zwei Geschichten erzählt von zwei Personen. Die leben beide in einer Kommune, nennt man das, glaube ich. Also ein Haus, das man so in einem besetzten Haus in London. Also da wohnen halt so Künstler und die machen halt das, was Künstler den ganzen Tag machen. Philipp, helf mir mal, was machen Künstler den ganzen Tag? Ich weiß es nicht, aber die haben sich halt in London da irgendwie so ein Haus besetzt, aber da könnte man jetzt meinen, das wird irgendwie ein politischer Film, aber um diese Hausbesetzung geht es gar nicht. Also die wohnen da einfach drin, das ist eine ziemliche Bruchbude, es gibt, glaube ich, keine vernünftig funktionierende Tür und der ganze Keller ist voll mit Matratzen und wenn da halt irgendwer irgendwo einziehen will, dann braucht er keine Miete zu bezahlen, muss sich von unten einfach nur eine Matratze holen und dann kann er da drin wohnen. Naja, in diesem Haus leben halt sehr viele Menschen. Hauptsächlich geht es um zwei Personen. Ein Typ, der heißt halt Axel, also AXL, ist irgendwie halb Grieche, halb Engländer. Und der andere und sie heißt Vera. Und man könnte jetzt meinen, ah, okay, alles klar, die leben beide im gleichen Haus. Und das ist irgendwie so ein Film, wo die am Anfang so immer ein bisschen um sich herumsteuern. Und irgendwann lernen die sich halt kennen. Großer Liebesfilm, tolles Happy End. Nein, so ist Unmade Beds nicht. In diesem Film werden halt deren Ausschnitte aus dem Leben erzählt und diese Ausschnitte sind super schnell zu erzählen. Axel sucht halt seinen Vater. Er selber hatte halt, wenn ich das richtig verstanden habe, eine spanische oder griechische Mutter. Er lebte in Spanien oder in Griechenland und er kam jetzt halt nach London, um seinen Vater zu suchen. Die Story, die sich dabei entwickelt, ist, dass er halt seinen Vater findet. Der ist Makler. Dieser Vater führt ein völlig normales Leben, also er hat noch zwei weitere Töchter und eine Frau und hat da einen Beruf, dem er irgendwie nachgeht. Er, unter dem Vorwand, eine Wohnung zu suchen, trifft er halt dann seinen Vater, unterhält sich ein bisschen mit ihm, aber bis zum Ende des Films verrät er nicht, dass er sein unehelicher Sohn ist. Das nimmt ihn so ein bisschen mit und da fließen auch ab und zu ein paar Tränchen, aber leider wird diese Geschichte nicht weiter aufgelöst. Die zweite Geschichte ist noch viel kürzer zu erzählen und zwar von einem Mädchen, das heißt Vera. Und Vera will gerade aus einer Beziehung rauskommen. Sie hat halt irgendwie sich ganz schrecklich verliebt und diese Liebe ist irgendwie zerbrochen aus irgendwelchen Gründen, die während des Films nicht erzählt werden und auch nicht klar werden. Und sie ist jetzt irgendwie so verletzt, dass sie keine neue Liebesbeziehung mehr eingehen will. Trifft dann aber natürlich einen super gut aussehenden jungen Mann. Aber durch ihre eigene, ja, wie soll man das sagen, Schrulligkeit, zum Beispiel will sie nicht seinen Namen wissen und wenn sie sich treffen, dann geben sie immer nur Großbereiche an in London, wo sie sich treffen werden. Aber sie tauschen nie Telefonnummern aus oder irgendwas und lernen sich deshalb auch nie besser kennen. Ja, auch da fließen ein paar Tränen und irgendwann hört der Film einfach ziemlich unbefriedigend für den Zuschauer auf und die Geschichte ist zu Ende erzählt. Ja, auf der Berlinale sind die Leute wohl aufgestanden und haben applaudiert und Zugabe gebrüllt und dann ihr Monokel gerade gerückt und ihren Zylinder aufgesetzt. Ich selber habe gedacht, boah, was für ein langweiliges Ding. Es hat keine wirkliche Handlung, es passiert nichts. Ich habe ja sonst nichts gegen irgendwie gefühlsbetonte Filme, aber dieser Film lässt sich so unglaublich viel Zeit. Da küssen sich zum Beispiel zwei Menschen und diese Szene dieses Küssens, so erst lange Kamerafahrten, wie sie sich gegenseitig angucken, dann langsam eine Handbewegung in das Gesicht des Mädchens, die Köpfe ziehen sich, kommen sich näher, dann der Kuss. Das ist, was ich hier gerade in irgendwie wenigen Sekunden beschreibe, dauert in dem Film ungelogen 5 Minuten. Und auch Gespräche zwischen den ganzen Charakteren sind auch unglaublich langsam. Also da sagt einer einen Satz, dann gibt es eine bedeutungsschwangere Pause von locker 5 bis 7 Sekunden und dann redet er weiter. Oh, Wahnsinn, das ist so ein Kampf, sich durch den Film durchzuarbeiten. Mir hat er nicht gefallen, Story banal, 0 von 0 Punkten, selbst John Rambo.
0 von 10 Punkten, wolltest du sicher sagen, oder?
Ach so, ja, natürlich. 0 von allen Punkten und selbst John Rambo hätte diesen Film nicht mehr gerettet.
Okay. Wie hieß der nochmal? Sag nochmal den Namen.
Unmade Beds, ungemacht.
Okay. Okay. Dann ist jetzt der Khalil dran mit einem neuen Film.
Ja, diesmal scheinen irgendwie die Rollen vertauscht zu sein. Diesmal scheine ich mit ziemlich harten Mainstream anzukommen. Ja, das nächste ist auch wieder ein Remake. Damit reicht es dann mir auch wieder mit Remakes für die nächsten 5 Jahre, glaube ich. Von einer berühmten amerikanischen Fernsehserie mit dem Namen A-Team, die wahrscheinlich alle drei von uns auch bestens kennen, oder?
Ja, Den Film habe ich auch
gesehen. Ich fand es immer so durchschnittlich, die Serie, und den Film habe ich mir gar nicht erst angeguckt.
Okay, also die Serie ist ohne Frage auch schlecht gealtert, aber den Film, da habe ich doch mal gedacht, ich schau mal rein. Okay, zur Handlung, wie gesagt, ist ein Remake von einer berühmten amerikanischen Fernsehserie mit dem Namen A-Team. Handelt von einer Gruppe Ex-Soldaten, beziehungsweise im Film sind es noch Soldaten, die sozusagen eine Art Elite-Team sind. Und für die Armee, zumindest kommt es auch im Film so rüber, anfangs irgendwelche heiklen Aufträge erledigt haben und dann zu unschuldig verdächtigt im Verbrechen angeklagt werden und seitdem quasi auf der Flucht sind. Und der Film konzentriert sich im Großen und Ganzen auf die Geschichte, wie sie eines Verbrechens bezichtigt worden sind und wie sie quasi ihren ersten Fall, wenn man so will, versuchen aufzulösen. Wer die Fernsehserie kennt, wird so grob wissen, was ich mit der Handlung meine. Ich denke, die hat auch mal jeder gesehen. Jetzt, wie fand ich's Remake? Also, was ich ganz nett fand, war, dass eigentlich als John Hannibal Smith mit Liam Neeson, Liam Neeson, eigentlich ziemlich cool besetzt war. Und muss auch sagen, der spielt den Hannibal Smith, jetzt hätte ich auch schier Hannibal Lecter gesagt, das wäre der nächste Klopper gewesen. Eigentlich auch relativ gut. Das Ganze ist, ich werde, wie gesagt, nicht groß auf die Handlung eingehen, ein Non-Stop-Action-Spektakel, wo, was weiß ich, alles passiert. Also, vielleicht eine Geschichte, ich habe bisher noch nie einen Film gesehen, wo ein Panzer in der Luft geflogen ist. Und damit meine ich nicht explodiert, sondern wirklich ein Panzer sich durch die Luft steuert. Mal anschauen.
Okay.
Es ist ein guter Actionfilm. Ohne Substanz, Popcorn-Kino vom Feinsten, mit einer etwas wirren Handlung, aber aufgrund dem Actionflow interessiert er eigentlich. Da kann man sich super gut mal mit Kumpels angucken oder auch mit, bisschen, wenn man sagt ja immer, das Hirn abschalten oder ähnliches Müll. Im Vergleich zur Fernsehserie muss ich sagen, es ist ein Remake, was leider nicht an die Figuren, also ans Original rankommt. Es liegt zum Teil daran, dass die Figuren einfach zu blass wirken. Ich meine, klar, die Serie hatten sie lange Zeit, die Augen aufzubauen, ist das falsche Wort. Außer Liam Neeson betreiben die anderen Schauspieler ein ziemliches Overacting. Also habe auch nachgeschaut, sind auch jetzt keine großartigen Bekannten. Was sehr schade ist, ist, dass
Bitte. Es ist dieser eine, wie heißt der gleich? Aus
Jackson, meinst du?
Dieser Komiker, der gerade so, der fuck man.
Meinst du auf
Smith? Charlton Copley, meinst du? Der in diesem Vegas Sauffilm, wir wachen morgens auf und haben einen Tiger
im Hangover.
Genau. Und den finde ich eigentlich ziemlich cool. Der bekommt immer bessere Rollen. Deswegen hätte ich mir den Film eventuell noch angeguckt, wegen ihm. Also, aber ich habe übrigens genau dieselben Sachen gehört, die du gesagt hast, dass er eigentlich ein cooles Popcorn-Action-Ding ist mit total übertriebenen Action-Szenen. Und ich hätte es auch bescheuert gefunden, wenn die jetzt versucht hätten, die Serie komplett perfekt einfach nur in Filmform zu bringen, weil die Serie war ja nun wirklich, wie du auch schon gesagt hast, nicht gut gealtert. Das ist so, wie man jetzt eine Colt Sivas-Folge zum Film machen würde. Das würde auch nicht funktionieren. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen over the top gehen. Und deswegen, ich glaube, ich werde mir den auch angucken.
Was natürlich schade ist, ich meine, ich habe mir die Serie als Kind deswegen angeschaut, wegen Mr. T. Mr. T war einfach eine coole Sau. Also ein Afroamerikaner mit dem Iro und Goldbehang bis oben hin, mit Federschmuck in den Ohren und so weiter. Klasse. Die Rolle spielt Quinton Rampage Jackson, dem ein oder anderen UFC Mixed Martial Arts Freunden wird der Name ja sagen, ist ein ganz bekannter Kämpfer, aber er kommt halt leider nicht der Mr. T rein. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, teilweise passieren da so absurde Dinge in dem Film drin. Ist okay, hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als Karate Kid. Also war gut, dass der sich auch nicht zu ernst genommen hat.
Also was mir, also ich habe den Film auch gesehen und im Gegensatz dazu fand ich, also im Gegensatz zu Philipp, fand ich die Serie als Kind einfach nur super. Sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die es früher in der Serie gab, die ich eigentlich irgendwie toll fand und die dann irgendwie, die irgendwie in diesem Film irgendwie untergegangen sind. Zum einen, und dadurch ist es eigentlich berühmt geworden, ähnlich wie bei MacGyver, wurde eigentlich in jeder Folge irgendwas zusammengebaut. Das gab es zwar in dem Film auch, hatte aber irgendwie nicht den Aufbau wie in so einer klassischen Folge. Mhm. Weiterhin war es eigentlich in der Folge am Anfang immer sehr lustig zu sehen, weil die ja so ein bisschen undercover waren, was die tatsächlich so gemacht haben. Zum Beispiel der Hannibal, der hatte irgendwie so einen Job als Filmmonster bei irgendwelchen komischen B-Movie-Produktionen oder Murdoch war dann halt hat dann halt irgendwelche Schrauberjobs oder so. Die mussten sich am Anfang jeder Folge ganz oft erstmal wieder so zusammenfinden. Auch das gab es in dem Film nicht, weil da wurde ja irgendwie die gesamte Geschichte des A-Teams in dem ganzen Film verstreut. Man hätte auch direkt sagen können, ja, hier, das ist das A-Team, 4 Leute, die in irgendeinem Krieg irgendwann mal gemacht haben, völlig egal, sie verstecken sich gerade in Los Angeles. 3 Sekunden alles erzählt, meiner Meinung nach.
Vielleicht, wenn du das auch nochmal ansprichst, was mir auch noch negativ aufgefallen ist, was bei der Serie auch immer klasse war, dass Hannibal Smith ja auch immer verkleidet war. Also der hat sich seinen Klienten immer verkleidet irgendwie vorgestellt. Und es fällt natürlich dem Film schon komplett. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze losgelöst von der Serie betrachtet, finde ich es wirklich spaßig. Das sieht man auch drüber hinweg, dass die Jungs, also die Produktionsteam, die Regie, mehr oder weniger eine Szene soll am Frankfurter Bahnhof spielen, aber die Aufnahmen, die du zum Teil von außen siehst, sind in Köln.
Ja, man. Also, ich glaube, A-Team war ja irgendwie in keinem Land so erfolgreich wie in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere.
Holland. Ach so. In Holland ist es, also der Witz ist, wenn ich von Colt, Sievers oder Hart, aber herzlich oder Trio mit 4 Fäusten oder diesen ganzen Serien spreche, kennt es kein Mensch. Es scheint so, dass das holländische Fernsehen in den 80er Jahren nur Geld hatte, um A-Team zu holen. Die holländischen Kiddies sind absolut verrückt nach A-Team gewesen. Okay. Also es gibt hier Fernsehaufnahmen, als diese Schauspieler vom A-Team sind dann nämlich, die haben das wohl mitgekriegt, sind dann wohl irgendwann an 2 Orte in Holland mit einem Helikopter hingeflogen worden und ein Menschenmassen. Also Woodstock-like. Also und es gibt auch wirklich kein Celebrity oder irgendwas, der nicht erzählt, wie er damals auch dabei war, als das A-Team in Holland war. Also in Holland war es die Serie in den 80ern. Und bei uns war ja eigentlich Colt Sievers und ähnliche fast erfolgreicher oder auf jeden Fall mal länger schon am Start. Und A-Team war halt dann so die Action-Variante. Und ich weiß auch noch, also ich war jetzt nicht der absolute Hater. Ich war natürlich auch ein kleiner Junge und ich war, als es neu kam, habe ich gedacht, boah, wie geil und ja, der große schwarze Muskeltyp und da wird geschossen und das Intro schon, da werden doch dann auch so A-Team und dann kommen doch so Einschüsse irgendwie und da habe ich gedacht, so Rambo für Kleine, aber ich fand dann doch irgendwie die Handlung, also da blieb mir so von handlungsmäßigen und Aufbau so Sachen wie Hart, aber herzlich komischerweise besser in Erinnerung. Man möge
Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, als du gerade gesagt hast, den berühmten Schauspieler, da meintest du Bradley Cooper, aber ich dachte die ganze Zeit, du meinst den Murdoch spielt, denn das ist eigentlich der Hauptdarsteller aus District 9 gewesen.
Stimmt.
Daher kam der mir bekannt vor, okay, da habe ich nicht nachgeschaut, das gebe ich auch zu. Ich habe ihn gestern Abend noch im Kino gesehen, von daher habe ich da leider heute nicht mehr, da hat es mir dazu gereicht, das nachzuschauen.
Wollte ich nur sagen, also ich dachte, der wäre so interessant.
Vielleicht auch noch, was ich mich als Kind immer gefragt habe bei der Serie war, hey, die schießen immer 2000 Schuss pro Serie,
und
treffen nichts.
Oder also, nur das Auto, genau.
Ja. Aber wie gesagt, kann man sich anschauen, sind auch ein paar nette Fandienste drin, also der Van von BA taucht auch mal auf. Die Musik wird natürlich immer mal wieder so ein bisschen kolportiert. Ist ein guter Actionstreifen. Gut, also guter Popcorn-Actionstreifen. Ansehen.
Okay. Ich habe auch ein Filmchen gesehen in der Videothek namens Solitary Man mit Michael Douglas, Susan Sarandon, Danny DeVito und Jesse Eisenberg. Und klingt jetzt natürlich erstmal nach wow. Und ich fand den Film auch gut, aber es ist ein sehr kleiner Film, sagen wir mal so. Also er erzählt eine Geschichte eines Mannes im Alter von Michael Douglas. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber im gehobeneren Alter. Der Film beginnt mit einem kurzen Rückschau vor 6 Jahren, dass er zum Arzt geht und der Arzt sagt irgendwie zu ihm, ihr Herz, ich will mal eine Untersuchung machen, irgendwas. Und daraufhin sagt der Michael Douglas, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, aber mal gut, mal gucken. Und dann macht der Film einen Schnitt und dann heute. Und heute ist eben so, dass er ein geschiedener Mann ist und er absolut nichts anbrennen lässt. Also er trifft sich mit seiner Tochter und sieht auf dem Spielplatz, wo er sie trifft, irgend so eine andere scharfe Braut. Und dann sagt er zu der Tochter, sie soll ihn bitte nicht Papa nennen und so tun, als wäre sie seine Freundin, damit er nicht so alt aussieht, zum Beispiel. Dann hat er eine recht attraktive Frau. Und die will, weil er wohl ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher Autohändler war, der sehr berühmt war und eine Uni irgendwo unterstützt hat und eine Library den hingestellt hat, will sie, dass er mitgeht mit der Tochter, um sie da auf der Schule ein bisschen ihr bessere Karten, dass sie da reinkommt, also dass sie mit dem, dass er mit dem Rektor spricht oder sowas. Und habe ich schon gedacht, die Tochter ist 18 und sieht hammerscharf aus. Und da habe ich schon gedacht, ich würde es nicht machen, wenn ich die Frau wäre. Und ich habe es, glaube ich, noch zu meiner Frau gesagt, als wir den Film gesehen haben. Und was ich dann noch ziemlich mutig von dem Film fand, ist, dass er dann nämlich so, also er nimmt sie auch bei der Hand und zeigt ihr alles auf dem Campus und so. Und abends hat sie dann so ein Date mit irgendeinem Typen und dann bringt dir halt irgendwelche Sprüche und so, was hast du von der Geschichte? Der wird dich mit ins Bett nehmen und bla bla bla. Und erzählt sie, ja, und dann werde ich wieder eine halbe Stunde die Decke angucken müssen, gelangweilt und so. Und dann sagt er, ja, dann mach's halt nicht. Und du musst den, und dann gibt er ihr praktisch, denkt man noch, er gibt dir jetzt so ein bisschen den weisen Ratschlag eines Vaters, von wegen, du musst den Jungs sagen, was du willst und überhaupt. Und in der nächsten Szene sieht man, wie sie im Zimmer sind und voll Action geben. Und was ich schon sehr schockend fand, weil es immerhin die Tochter seiner Frau, seiner Freundin war. Und sie verspricht aber, sie gibt sich ganz erwachsen und verspricht, ich sag das niemandem und keine 10 Minuten im Film später steht er auf dem Balkon mit seiner Freundin und der Tochter und da kommt dann irgendwie so ein bisschen so, nein, du gehst nicht mehr weg oder irgend sowas und dann sagt sie dann so zu ihrer Mutter, ja, und wir haben übrigens miteinander geschlafen und it was great. Und damit, man mag jetzt überrascht sein, ist die Beziehung mit dieser Freundin beendet. Und diese Freundin ist ziemlich mächtig und sie macht danach dem Michael Douglas ein wenig das Leben zur Hölle und auch das Geschäftliche. Und der Film erzählt natürlich eigentlich die Geschichte einer ziemlich ausgewachsenen Midlife-Crisis und die versucht eben, manche Leute kaufen sich dann ein Motorrad oder reisen um die halbe Welt oder so und er ist halt derjenige, der sich das bei jungen Frauen durch Sex das Selbstwertgefühl zurückholt. Und übrigens die mir sympathischste Variante. Und er sitzt irgendwie, strudelt er immer weiter rein und es wird immer beschissener. Und es ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Film. Und Jesse Eisenberg spielt eigentlich auch so eine Schlüsselrolle, auch wenn man ihn nicht viel sieht, weil er gibt Jesse Eisenberg dann auch so ein paar Tipps, weil er sieht ihn am Anfang. Jesse Eisenberg ist aus Adventureland zum Beispiel, also dieser etwas schüchtern wirkende Lockenkopf, dieser dünne. Und er nimmt so ein bisschen so eine Vaterrolle und irgendwann merkt man aber im Film, dass der Michael Douglas im Grunde eine sehr jämmerliche Person ist, weil es eben alter Sack ist, der immer mit denselben Anmachsprüchen versucht zu landen. Und ich will auch nicht zu viel spoilern, was für eine Richtung sich der Film entwickelt. Ich fand ihn eigentlich ganz entertained, ist aber jetzt nicht so, dass man ihn sich unbedingt angucken muss, sondern wenn einem die Thematik vielleicht interessant erscheint. Hm. Jemand gesehen zufällig?
Leider nicht. Und leider kannst du mir noch mal sagen, wie der Film hieß. Das habe ich nicht verstanden.
Gut, dass du sagst. Solitary Man.
Solitary Man, okay.
Und ist recht neu. Also er war bei mir letzte Woche neu in der Videothek. Von daher wird es den wahrscheinlich auch in Deutschland jetzt neu in der Videothek geben. Und Carsten, du darfst gleich den nächsten Film nennen.
Ja, okay, alles klar. Und zwar, wie der fleißige Zelluloide-Zuhörer weiß, gehe ich ja gerne mal in die Überraschungspremiere. Und in der Dortmunder Überraschungspremiere ist es so, dass am Monatsersten immer zwei Überraschungspremieren kommen. Und häufig ist die zweite Premiere ein englischer Film, der in Deutschland noch nicht läuft. Und letzten Donnerstag, oh nee, Entschuldigung, ist doch schon der Donnerstag davor, letzter Donnerstag war der, egal, da kam Get Him to the Greek.
Cool.
Ich weiß leider nicht, wie der Film im Deutschen heißt. Der lief halt auch in der Überraschungspremiere auf Englisch, was mich sehr gefreut hat. Und Get Him to the Greek ist so eine Komödie, die man ungefähr im gleichen Atemzug nennen kann wie, was weiß ich, Superbad oder Hangover.
Also, er ist doch sogar vom selben Team und ein inoffizieller Nachfolger von Loving Sarah Marshall oder wie der heißt.
Oh, Loving Sarah Marshall kenne ich jetzt nicht. Also,
oder ich weiß nicht, ob er so heißt. Ich guck mal kurz.
Regie hat zumindest Nicholas Stoller geführt, der bisher nur sowas gemacht hat wie Yes Man. Und unter anderem jetzt an einem Film arbeitet, der The Greatest Muppet Movie Ever Made heißt, den ich glaube ich auch.
Ja!
Und kurzum, die Hauptrolle spielt in dem Film Jonah Hill. Den kennt man am besten als diesen dicken Jungen aus Superbad. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, Superbad hat jeder gesehen, war meiner Meinung nach mit einer der besten Komödien, die im Jahr 2007, 2008 gab. Naja, cool. Wenn man sich halt so einen eher kleineren Typen mit ein bisschen Körperfülle vorstellt, halt den lustigen, dicken, ein bisschen größer als Dirk Bach, sage ich mal, dann hat man schon eine sehr klare Vorstellung von Jonah Hill. Und Jonah Hill arbeitet in dem Film bei einer Plattenfirma und die Plattenfirma gehört niemand anderen als Puff Daddy. Oder heißt der P. Diddy? Oder ich weiß gerade aktuell gar nicht, wie er wirklich heißt. Wisst ihr das?
Sean Puffy Combs.
Okay, alles klar.
Also es ist übrigens derselbe, also beziehungsweise der Schreiber, der Get Him to the Greek gemacht hat, hat auch Forgetting Sarah Marshall und auch The Greatest Muppet Movie Ever Made schreibt er gerade. Also es ist vom selben Schreiber. Entschuldigung.
Ja, okay, wusste ich gar nicht, aber ich kenne diesen Sarah Marshall-Film gar nicht. Also
da spielt auch dieser langhaarige Typ mit. Ich weiß nicht, ob er in deinem Film auch einen Rockstar spielt.
Da gibt es einen langhaarigen Typ mit englischem Akzent, der halt einen Rockstar spielt. Und die Handlung des Films ist ganz einfach, dass Jonah Hill, der hat da irgendwie, ja, wie soll man das sagen, Produzent oder Angestellter ganz einfach in dieser Plattenfirma ist, einen abgehalfterten Rockstar halt aus England nach L.A. bringen soll in einen Club, der halt The Greek heißt oder der The Greek genannt wird. Daher hat auch der Filmtitel Get Him to the Greek. Und weil ich mich am Anfang gefragt habe, wann denn der Grieche da endlich auftaucht, aber das nur so am Rand. Der Film ist halt eine klassische Komödie mit so Road-Movie-Aspekten. Sie gehen natürlich direkt am Anfang auf eine Sauftour durch England, dann machen sie noch einen Zwischenstopp in Las Vegas, wo der Rockstar seinen Vater wieder trifft, der übrigens von Call Meany gespielt wird, den man, glaube ich, am besten noch hinter der Konsole bei Deep Space Nine und The Next Generation kennt. Da war da nämlich ich wusste es gerade noch, es ist Wahnsinn. Miles O'Brien, ja, vielen Dank. Da hat er nämlich noch Miles O'Brien gespielt. Und dieser Film hat ein paar sehr, sehr lustige Szenen. Der Film hat aber auch die Gefahr, dass, wenn man sich zu viele Trailer angeguckt hat und sich zu viele Podcasts über den Film angehört hat, dass man dann alle lustigen Szenen kennt. Das ist halt so, das ist nicht ganz so schlimm wie bei Scary Movie oder dieser Spartaner-Film. Aber die Gefahr hat der Film halt auch. Besonders, weil er halt am Anfang sehr lustig ist und sich selber nicht so ernst nimmt und zum Schluss dann so eine lebensbejahende Note, die Arbeit ist nicht alles und sonst was bekommt, was halt irgendwie die Geschwindigkeit aus dem Film rausnimmt. Von der Ungewöhnlichkeit ist der Film aber trotzdem sehr lustig. Also da sind Szenen drin, über die man halt vorher noch nicht gedacht hat. Puff Daddy ist ein erstaunlich guter Schauspieler, der zumindest den Job als böser Plattenproduzent und generell Wahnsinniger sehr gut rüberbringt. Und dieser englische Rockstar, der wird halt auch sehr gut gespielt. Der hat halt auch man hört es halt sofort, zumindest in der Originalversion, sehr gut diesen englischen Akzent. Ich weiß nicht, ob sich das in der Übersetzung so gut noch hält. Und Jonah Hill, der halt den lustigen Dicken spielt, der so ziemlich alles über sich ergehen lassen muss, um seinen Job zu behalten, um seine Freundin oder Ehefrau glücklich zu machen und um diesen Rockstar glücklich zu machen. Spielt seine Rolle halt vortrefflich. Und unterm Strich, sehr guter Film. Ich weiß nicht, wann er genau in die deutschen Kinos kommt. Ich würde ihn eher so an einem Kinotag gucken, also Vollpreis von 10 Euro oder so dafür zu bezahlen, würde ich nicht unbedingt. Oder vielleicht auch auf DVD warten. Aber definitiv lustiger, aber definitiv eine der besseren Komödien.
Okay, Khalil.
Achso, eine Sache wollte ich nur ganz kurz sagen. Bei den Recherchen habe ich herausgefunden, dass Jonah Hill eigentlich Autor für Saturday Night Live ist und im Moment an einem Skript für eine Verfilmung von 21 Jump Street arbeitet.
Okay. Zum Thema Serien werden zu Filmen, aber gut, ist übrigens auch so ein neuer Trend, aber warum nicht? Khalil.
Ja, leider habe ich nicht so viel gesehen wie ihr. Deswegen muss ich jetzt tatsächlich auf was zurückgreifen, was ich im Fernsehen gesehen habe. Beziehungsweise, wo ich tatsächlich nicht warten wollte und auch ehrlich gesagt nicht dran dazu gedacht habe, mir die Blu-ray-Box aus den USA zu bestellen. Die Rede ist von The Pacific. Die quasi Nachfolge-Miniserie von Band of Brothers. Hat die einer von euch gesehen?
Nein, nur Band of Brothers. Pacific habe ich noch nicht gesehen.
Also auch vielleicht vorab, Band of Brothers ist für mich eine der wirklich besten Serien, die ich persönlich so kenne, trotz allem Pathos und so. The Pacific ist quasi der inoffizielle Nachfolger, der quasi sich auf den Krieg zwischen USA und Japan konzentriert. Die Erzählweise ist ähnlich wie bei Band of Brothers. Das Ganze wird aus der Sicht von verschiedenen Soldaten erzählt, die auch alle die unterschiedlichen Ränge und Background-Geschichten haben. Zum Anfang jeder Serie sind auch Kriegsveteranen vorgestellt, die da was erzählen aus der Zeit, beziehungsweise auf was sich dann auch die Folge der Serie ein bisschen konzentriert. Und wie bei Band of Brothers werden auch so verschiedene Dinge, die eben so zum Pazifikkrieg gehören, abgehandelt. Ob es jetzt die Schlacht im Guantanamo-Kanal ist, ob es die amerikanischen Soldaten auf Landgang in Melbourne oder in Australien ist. Also muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, was die Serie betrifft. Sie greift bei mir leider noch nicht so wie jetzt Band of Brothers, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Allerdings sind ja auch erst jetzt, habe ich erst 5 Folgen gesehen. Mal schauen, wie das Gesamtkonzept dann ausschaut. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Was man sagen muss, ist, man sieht auf jeden Fall, dass die Serie teuer war. Also es ist eine der teuersten Serien wohl, die die letzten Jahre so produziert worden sind. Unter anderem Co-Produktion von Steven Spielberg und Tom Hanks auch, die auch schon Band of Brothers produziert haben. Sehenswert, wer sich für die Thematik interessiert und auch mit ein bisschen Pathos leben kann, weil er schwingt da natürlich schon mit. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt, also du hast du überhaupt noch einen Film?
Also ich habe noch einen Film, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, wo du und ich uns gleich die Köpfe einhauen werden. Nee, denke ich nicht mal, weil ich denke, wir denken da gar nicht mal unähnlich drüber.
Aber okay, aber gut, dass du es schon mal erwähnt hast. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt so ein bisschen ich eine schnellere Runde und da sowieso ihr jetzt nur noch beide habt, ich arbeite ganz kurz mal mit jeweils zwei Sätzen meine Liste noch so weit ab, wie ich es erwähnenswert finde. Ich werde nicht alle machen. Und dann macht ihr selbiges, damit wir ein bisschen langsam zum Schluss kommen. Also ich habe noch gesehen Brothers Bloom mit Rachel Weisz, Adrian Brody und Mark Ruffalo. Ein super cooler Film. Geht um zwei Brüder, die seit frühester Kindheit praktisch auch Trickbetrüger sind. Und der Film geht aber außerdem natürlich darum, dass Adrian Brody immer eine Rolle spielt, weil er es im richtigen Leben nicht kann. Also es fängt nämlich in der frühester Kindheit an, dass er sich nicht traut, ein Mädchen anzusprechen, und dann bedenkt sein Bruder einen tollen Trickbetrügerplan, wie sie ganz viel Süßigkeiten sich kaufen können. Und in diesem Plan, in dieser praktisch Aufführung, muss Adrian Brody das Mädchen ansprechen, und so zieht sich das durch ihr ganzes Leben, und Adrian Brody hat eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, und sie lernen dann eben dieses Mädchen kennen, die Hobbys sammelt, was Carsten in einem anderen Podcast schon sehr lustig beschrieben hat. Und ein super cooler Film, hat mir sehr gut gefallen. Brothers Bloom, klare Empfehlung. Dann habe ich gesehen Whiteout mit Kate Beckinsale, Tom Skerritt und Gabriel Markt. Ist ein Thriller, der im kalten Südpol spielt, und ja, ist ein ich finde es immer schön, wenn man gemütlich im warmen Sessel sitzt und irgendetwas sieht, was ganz weit weg ist und ganz ungemütlich, und in diesem Fall ist es der Südpol, weil da ist es so kalt, dass man das beim Mann wahrscheinlich nicht mal mehr in Millimetern messen kann, und ist Kate Beckinsale eben eine Polizistin, die auf so einer Antarktikstation stationiert ist, und da finden sie dann irgendwo im Schnee eine Leiche und auch wenig später ein Flugzeug, was da schon was weiß ich, 70 Jahre ist, und da wurde wohl irgendwas entwendet und so weiter. Thriller, bisschen typisches Thriller-Konzept mit, hast du nicht gesehen, er war's und überhaupt, und kann man sich aber angucken, ist jetzt nicht schlecht gemacht, hat vor allem ein paar schöne Shots des ewigen Eises. Dann habe ich gesehen Fantastic Mr. Fox, ein Wahnsinnsfilm mit den, zumindest wenn man sich es im englischen Original anguckt, den Stimmen von George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, Bill Murray und Willem Dafoe. Und ist ein Stop-Motion-Animationsfilm, geht über einen Herrn Fuchs, der ein Meisterdieb ist und eben Hühner, Gänseleber und Apfelschnaps klaut, und ist mit sehr viel Herz gemacht. Animationstechnisch nicht so wie jetzt zum Beispiel Tim Burtons Coraline, dass man teilweise denkt, es ist Computeranimation, aber es ist Stop-Motion. Man sieht hier doch deutlich die Stop-Motion, aber es hat einen ungeheuren Charme und ist ein toller Film. Dann habe ich gesehen Armored, ist mit Matt Dillon, Jean Reno, Lawrence Fishburne und Columbus Short und noch einigen anderen, ist ein Film von einer Mannschaft, die einen Geldtransporter fährt, und als sie erfahren, dass sie eine ganz besonders dicke Ladung transportieren, dass sie ihn selber praktisch entführen wollen und das Geld klauen wollen, das Ganze so aussehen lassen wollen, als wären sie überfallen worden, und das wird aus der Sicht eines dieser Leute erzählt, und der eigentlich da bis zur letzten Sekunde gar nichts von dem Plan wusste und irgendwann auch da nicht mitmachen möchte, weil eben es anfängt, Menschenleben zu kosten, und er dann im Alleingang gegen seine Kollegen das ganze Geld beziehungsweise den Laster und einen Polizisten retten will. Und es ist ein okayer Actionfilm, er spielt sich aber zum Großteil in einer Fabrik ab und ist jetzt nicht das Über-Action- oder Schauspiel-Sensationsding, und man kann ihn sich angucken, wenn es nichts anderes in der Videothek gibt. Selbiges würde ich sogar über Clash of the Titans sagen, mit Sam Worthington und Liam Neeson und noch vielen anderen Schauspielern. Viel, viel CGI-Effekte, aber wie eben so eine klassische Mythologie-Story es mit sich bringt, ist die Handlung extrem geradlinig und hat so ein bisschen was von Herr der Ringe, ohne so sehr zu verzaubern, nämlich wir gehen erst dahin, töten das, dann gehen wir dahin, töten das und am Ende töten wir den Oberbösewicht und sind befreit und vor allem die der Olymp, also wo die Götter sind, mit Glitzerfunkeloptik, als wäre es ein 70er-Jahre-Film, hat mir nicht so zugesagt, aber es gibt Leute, denen gefallen ja solche epischen Werke und dann habe ich gesehen, was Kalif...
Ja? Dazu vielleicht noch eine Frage, du kennst du eigentlich das Original?
Also nee, als ich den Film gesehen hat, kam ein Freund von mir in Liverpool, habe ich den gesehen, der hat gesagt, wie toll er den das Original aus den 80ern findet. Und er meinte übrigens zu diesem Olymp, dass das vielleicht eine Hommage wäre an das Original, dass es da so glitzert.
Und deswegen auch gerade meine Frage an dich. Also ich kenne halt das Original und es ist auch ein Grund, warum ich mir noch nicht angeschaut habe, weil ich halt auch befürchte, dass außer ein, zwei Punkten, okay.
Also die Effekte sind wahrscheinlich sicher besser als beim Original, aber es ist eben, wenn du die Story kennst, wirst du wahrscheinlich gehen, aber ich habe die Story jetzt nicht so gekannt, also natürlich so vielleicht mal in der Schule oder so und ich habe trotzdem gegähnt.
Einer der wenigen nicht komplett CGI 3D-Filme, ne?
Genau, aber sehr schlecht, weil in letzter Sekunde in 3D verwandelt und er war so bekannt dafür, dass man ihn sich nicht in 3D angucken soll, weil er so schlecht war. Ich habe, was Kali letztens noch vorgestellt hatte, The Crazies gesehen. Ich bin ein großer Fan von, also in ganz dicken Anführungsstrichen geschrieben, Zombie-Filmen und deswegen in Anführungsstrichen geschrieben, weil er ähnlich wie 28 Days Later und ähnliche Filme im Grunde keine Untoten beschreibt, sondern einfach Leute, die irgendwie durch irgendeinen äußeren Umstand völlig durchdrehen und eine ähnliche Gefahr darstellen wie Zombies und auch ansteckend sind. Und The Crazies hat mir sehr gut gefallen, gerade für Leute, denen sowas wie 28 Days Later gefallen hat, denen wird vielleicht The Crazies auch gefallen. Dann habe ich den guten alten Hachiko A Dog's Tale gesehen mit Richard Gere und Joan Allen. Geht eben um die Geschichte eines Mannes, der einen Hund am Bahnhof findet und das Leben mit ihm verbringt. Und ja, es ist ein herzzerreißender Film und im Titel wird eigentlich schon erzählt, It's a Dog's Tale, also die Geschichte des Hundes steht da im Mittelpunkt. Sehr geradlinige, kleine, einfache Geschichte auf 1,5 Stunden gestreckt und beruht wohl auf einer wahren Geschichte, die sich in Japan irgendwann in den 30er Jahren zugetragen hat. Dann habe ich The Ricky Gervais Show, die komplette Staffel gesehen. The Ricky Gervais Show ist ein Podcast und nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast. Also es gab nie einen erfolgreicheren Podcast weltweit. Guinness Buch der Rekorde, alles gebrochen, was man jemals dachte, was es überhaupt bei Podcasts geben könnte. Also der hat Millionengrenzen geknackt. Und im Grunde ist es einfach nur drei Leute, die um einen Tisch sitzen. Das ist Ricky Gervais und Steve Merchant. Das ist sein Partner praktisch, mit dem er The Office und auch Extras gedreht hat und eben Carl Pilkington, der ein bisschen die Hauptrolle spielt, weil er ein extrem einfacher und extrem durchgedrehter Idiot ist und sie sich eigentlich mit ihm unterhalten und sich über ihn lustig machen. Was jetzt aber das Interessante an dieser Ricky Gervais Show, die in Amerika auf HBO lief, war, dass sie eigentlich diesen Podcast, so wie er war, völlig unverfälscht genommen haben und einfach das Ganze animiert haben. Also man sieht die drei animiert um den Tisch sitzen und alles, was sie erzählen, wird dann eben bildhaft animiert dargestellt. Also wenn er von einem Affen erzählt, der Doktor ist, dann sieht man den Affen, der da an jemand rum operiert und so weiter. Sehr, sehr entertained. Ich habe mir am Anfang nicht vorstellen können, dass es mir Spaß bringen würde, aber nach 2, 3 Folgen ist man völlig drin und kann es genießen. Dann habe ich gesehen, The Stepfather mit Dylan Walsh, Sela Watt, Ben Patchley und Amber Hart. Und Amber Hart, alter Schalter. Also der Film ist ziemlich unterdurchschnittlich, nee, eigentlich durchschnittliche Thriller-Kost, aber die Amber Hart, die macht den fast schon die Sache wert. Und zwar geht es um eine Familie, die eine alleinerziehende Mutter mit ein paar Kindern, die einen fremden Mann auf der Straße trifft und im Grunde ist es ein Serienkiller, der ständig von Familie zu Familie geht und die dann umbringt und Die Frage ist, kommen sie schnell genug dahinter, entdecken sie ihn? Es hat, es wird aber aus der Perspektive des Vaters erzählt, also die Spannung baut sich wie in auch Matchpoint oder ähnlichem darauf auf, wird er ertappt oder nicht, aber ohne, dass man dabei eine Sympathie für ihn entwickeln könnte, weil er ein extremer Typ ist. Ja?
Kennst du das Original?
Nee, kenne ich nicht.
Weil da interessanterweise der Blickwinkel der des Sohnes war.
Ja, der Sohn spielt auch eine sehr wichtige Rolle, aber der Film fängt eigentlich schon damit an, dass man diesen Typen sieht und er sich praktisch ganz gemütlich rasiert, sich die Haare färbt, sich eine Brille anzieht und dann ein Haus verlässt, wo überall im Blut liegende Kinder und Mütter rumliegen und eben zur nächsten Familie aufgeht. Also man weiß von Anfang an, er ist es und man sieht es auch aus seiner Perspektive, aber der Sohn bekommt natürlich auch eine prägnante Rolle und der Sohn hat eben diese Amber Hart als Freundin und also...
Ein Tipp kann ich dir noch gerade geben. Ich habe gerade mal halt nach The Stepfather bei der IMDb geguckt und dann natürlich, wenn du Amber Hart so magst, weil ich nicht wusste, wer das sein sollte,
sie hat den Namen halt
geklickt. Ja, unter anderem hat sie in einer Fernsehserie mitgespielt, die Californication heißt. Und,
ja, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt auch.
Ach so, hast du die Serie schon gesehen?
Aber hallo.
Ah, okay, dann brauche ich dir den Tipp nicht geben, denn wenn sie da mitspielt, ist die Chance, sie, ich sage mal, leicht bekleidet zu sehen, nicht gerade gering.
Genau. Super Serie übrigens, die wir damals komplett vergessen haben in unserem Serien-Special. Dann habe ich noch eine Warnung, ein ganz, ganz schlechter Film. Romantic Comedies haben sowieso keinen guten Ruf. Ich finde, man kann sie aber angucken, aber The Bounty Hunter ist selbst für eine Romantic Comedy unterdurchschnittlichst.
The Bounty Hunter.
Den habe ich auch mal empfohlen.
Hast du die empfohlen?
Nicht empfohlen, aber ich hab den mal vorgestellt im
Podcast. Genau, nee, ich dachte, es wäre Patrick gewesen. Mit Gerard Butler und Jennifer Aniston. Gerard Butler kann sehr gut den Bösewicht spielen. Ich habe ja Law Abiding Citizen letztes Mal vorgestellt, da fand ich ihn gut. Und auch in 300 weiß er zu gefallen, aber er kann nicht lachen. Das ist mir in diesem Film aufgefallen. Er kann keinen authentischen Lacher. Er kann eine böse Lache, aber er kann irgendwie nicht glaubhaft lachen, finde ich. Es wirkt unheimlich fake und das im Rande, aber es ist, wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man denken, der Film wäre einigermaßen erträglich, aber der Film ist so belanglos, es funkt überhaupt nicht zwischen den beiden Hauptdarstellern, also nicht nur handlungsmäßig, sondern die Chemie stimmt einfach nicht, man glaubt es einfach nicht. Dann habe ich den englischen Versuch, District 13, auch Banlieue 13, nachzumachen, gesehen. Der heißt Cenk und ist ein grauenhaftes Machwerk. Aber es war in England und bei Tesco's gab es den im Angebot und da irgendwie Liverpool mit Plakaten davon tapeziert war und das Cover nach cooler Action aussah. Das einzig Gute daran sind eigentlich diese paar Freerunning-Szenen, die aber nicht mal im Ansatz, also nicht mal ein Quäntchen von Banlieue 13 atmen, sondern echt nur praktisch der Furz von Banlieue 13 sind. Und dann habe ich noch Dead Man Running gesehen, ein englischer Film mit 50 Cent, Danny Dyer und Tama Hassan. Und auch das ist eher ein schwachbrüstiger englischer Actionfilm, wo ein Typ am Anfang vom 50 Cent gesagt bekommt, du schuldest mir 100.000, du hast bis morgen 12 Uhr mittags oder deine Mutter ist tot, weil mein Killer gerade bei ihr sitzt und jetzt muss er eben in 24 Stunden 100.000 Pfund versammeln und ach ja, er ist kein mega Komplettausfall, aber ich fand ihn dann doch sehr, 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 sehr durchschnittlich und das war's von mir.
Oh, Carsten. Wirklich? Schon?
Ich bin stark beeindruckt.
Aber also, ich auch.
du hast ordentlich Gas gegeben und auch ordentlich viel gesehen in den 2 Wochen. Aber ich dachte, ich hätte mit 9 schon eine ordentliche Zahl hingelegt, aber das stellt ja mal wirklich alles in den Schatten.
Also ich frage mich gerade auch. Ich habe nicht mal alle genannt.
Wow.
Abends allein im Hotel und...
Okay, und das kann ich mir vorstellen.
Keine Pornos wie der Khalil.
Okay. Ja, also ich komme nur auf 9, wobei ihr mir jetzt ja irgendwie 2 Stück weggenommen habt, und zwar A-Team und Splice. Also bleiben jetzt nur noch 3 über und die 3 sind relativ schnell erzählt. Der mir von den 3 am wichtigsten ist, den würde ich gerne am Anfang nennen. Und das ist Adele und das Geheimnis des Pharaos. Oder auch die zauberhaften Abenteuer der Adele Blanc-Sec. Es ist der aktuellste Lübesson-Film und ist eine Comic-Verfilmung. Der Comiczeichner ist Jacques Tardy. Er ist, glaube ich, Belgier und er hat halt irgendwann mal Comics gemalt, die so im 20er, ich hatte diese Folge sehr viel mit den 1920ern, oder? Ja, also er spielt zumindest wieder im Jahre der 1910, 1920 so rum. Und wenn man sich ungefähr die Welt von Jules Verne mit 20.000 Meilen unter dem Meer und so vorstellt. Ich wollte jetzt gerade im Moment sagen, 20.000 Meilen unter dem Mond. Aber egal, unter dem Meer vorstellt, dann weiß man schon so ungefähr, worum es darin geht. Das Ganze ist eine unglaublich märchenhafte...
Ach, ist das Ding, wo sie unterirdisch alle leben mit Bill Murray und so?
Den Film, den ich jetzt gerade vorstelle?
Ja, nee, sorry, vergiss es.
Nee. Ich war jetzt im Moment verwirrt. Es ist eine Mischung aus Die Mumie, Die Liga der Extraordinary Gentlemen und Stardust. Also oder der Sternwanderer auf Deutsch. Jetzt ist natürlich schwer, dass das irgendwie verglichen ist mit drei Filmen, die vermutlich niemand so wirklich gesehen hat.
Ach, Sternwanderer ist doch...
Ja, genau. Also dieser Märchenaspekt von der Sternwanderer mit den vielen Figuren und so, das ist in dem Film drin und das finde ich super. Also ich habe den Überraschungspremiere gesehen, ich war begeistert. Sie ist halt Adelaide Blanc-Sec ist halt eine Romanautorin, die halt Romane über Abenteuer schreibt, die sie aber tatsächlich selber erlebt. Sie fliegt also oder fährt nach Ägypten und um dort halt Pharaonengräber auszubuddeln und alles mit dem Hintergedanken, dass sie ihre Zwillingsschwester oder aber nicht eineige Zwillingsschwester versucht wieder zum Leben zu bringen. Die ist im Moment ein wenig, ich sage mal, inaktiv, weil sie eine Hutnadel, das ist so ein ordentlich großes Ding, so lang wie mein Unterarm, sage ich mal, oder naja, kürzer als mein Unterarm, sagen wir mal relativ lang, der sich komplett von hinten durch den Kopf bis nach vorne durchgebohrt hat und jetzt ist sie in so einem Koma-Zustand und 1920 hatten sie das halt noch nicht so mit den Operationen am Gehirn und da versucht sie halt so durch alte Mythen und so Magier zu finden, die sie halt wieder zurück ins Reich der Lebenden bringt. Das hat halt ja der Film irgendwie was Sternwandermäßiges. Weiterhin hat der Film halt unglaublich was von Die Mumie. Die Mumie mag ich nicht so sehr, aber Die Mumie stand für mich immer so klamaukmäßig. Indiana Jones, aber irgendwie klamaukiger. Und das hat der Film auch. Also da gibt's ganz viel Humor, und so weiter und so fort. Und das nächste, es hat halt was von Liga der Extraordinary Gentlemen, wo halt viele berühmte Romanfiguren mehr oder weniger zum Leben erweckt werden. Und toll, und dieser Film muss Millionen gekostet haben, denn alle stecken in außergewöhnlichen Masken, die Gesichter sind zum Teil verzerrt und ganz, ganz toller Film. Ich befürchte, in Deutschland gehen 5 Leute in diesen Film. Gekauft wird der Film von 3 Personen und alle finden ihn scheiße. Aber ich habe diesen Film geliebt. Also ich finde ihn super. Mich hat er total angesprochen. Ich saß von erster bis letzter Minute drin. Toll.
Also ich werde mir auf alle Fälle anschauen und auch in die Sammlung stellen, weil Jacques Tardy ist ein großartiger Comic-Künstler. Ja. Und ich hoffe mal, dass sie es adäquat umgesetzt haben. Der Mann war übrigens kein Belgier, sondern tatsächlich Franzose.
Oh, also, okay, ja. Das ist mein angelesenes Wikipedia-Wissen, das mich da mal wieder Kopf und Kragen kostet. Ja, aber ich kann ihn echt nur empfehlen. Also ich habe ihn geliebt und er ist absolut empfehlenswert. Wenn man aber nicht so was mit Märchen und so anfangen kann, dann lieber nicht. Aber ich fand ihn toll. Weiterhin habe ich noch gesehen den ersten Teil der Millennium-Trilogie. Verblendung heißt der. Und am Anfang habe ich so gedacht, boah, Millennium-Trilogie, Krimi und ZDF Enterprises und so. Das ist bestimmt für Leute, die auch gerne sonntagsabends den Tatort gucken. Und ich sehe mich selber nicht als Person, die gerne sonntagsabends den Tatort guckt. Aber ich habe ihn tatsächlich geguckt. Es ist halt die Glasen-Verfilmung. Es geht um einen Mordfall oder einen vermutlichen Mordfall in der Wenger-Familie. Ein großes schwedisches Industriefamilienimperium mit Beziehungen zu Zweiten Weltkriegs-Nazis und so weiter und so fort. Aufgelöst wird das Ganze von einem Reporter, dem irgendwie Gefängnis droht, wo man übrigens für einen Moment am Ende des Films auch ein schwedisches Gefängnis sieht. Und ich sage es mal so, ich habe schon mal in schlechteren Hotels übernachtet. Ich weiß nicht, ob das der Realität entspricht, aber ich war beeindruckt. Die hatten da so offene Zellen und da konnten Leute rein und raus gehen. Da kam irgendwie so ein Wärter vorbei oder man nennt die eigentlich Justizvollzugsbeamte, sagt dann, Herr Blomqvist heißt er, glaube ich, Herr Blomqvist, es ist jemand für Sie da, der Sie sprechen will, und durch irgendwie eine Tür, die man noch nicht mal abschließen kann oder so, kommt dann so ein Besuch und dann unterhalten sie sich so, er drückt ihr irgendwie so eine Akte in der Hand. Wahnsinn, also wenn man das so mit amerikanischen Gefängnissen vergleicht, zumindest im Film, ist das eine völlig andere Welt. Ja, eine Sache, die mir nicht so ganz gut gefallen hat, eine Ermittlerin, die ist da so eine Hackerin, so eine 23-jährige junge Frau, die, ich sag mal, eine troubled Kindheit hatte, die wird halt irgendwie toll gespielt, aber was mich halt geärgert hat, die wird so unglaublich tough dargestellt und alles, und um sie dann noch tougher zu machen, hier kommt gerade ein Hubschrauber vorbei, ich muss irgendwie nicht lauter werden, hat man sie halt noch rauchend gemacht, und das verstehe ich nie. Da will man halt irgendwie so wirklich der absolute Bad erst sein, und ist es 2010 noch notwendig, oder ich glaube, der Film kam 2008 eher raus, dass man Leute, um sie noch badassiger zu machen, noch eine Zigarette in den Mund stecken muss, finde ich ein bisschen schade, aber naja, egal. Den letzten Film, den ich gesehen habe, Kindsköpfe, Grown-Ups, also wenn es irgendwie sowas wie Ocean's 13, ein Film, der so ein Ensemble-Film ist, wo es im Prinzip nur darum geht, möglichst viele berühmte Schauspieler in einen Film zu stopfen und sie dann alle spielen sich mehr oder weniger selber, dann ist Kindsköpfe quasi dasselbe, nur mit Komödien. Da spielt Adam Sandler mit Kevin James, das ist der Dicke aus King of Queens, genau. Es spielt David Spade mit Rob Schneider, sieht man da, diesen American Gigolo-Typen, Chris Rock. Und habe ich noch wen vergessen? Wenn ich jemanden vergessen habe, tut es mir sehr leid. Das Ganze ist so eine große Basketball-Familien-Wiederfindungsgeschichte, unter anderem auch mit Penelope Cruz. Eine Komödie, an sich sehr gut, lustiger oder auf eine andere Art lustig als Get Him to the Greek. Er geht mehr so in die Richtung von Trip, diese Trip-Komödie mit Seth Green, das ist egal. Zumindest sehr viel Humor in kleinen Situationen. Der Film wirkt an manchen Stellen irgendwie zusammengehackt. Leider auch wieder so eine Lebensbejahungs-Endmoral-Geschichte mit, ja, ich werde nicht mehr lügen und so weiter und so fort. Und diese klassische Tooltime-Sache, wo es halt immer darum geht, dass die Männer im Prinzip irgendwie doofe Machos sind und irgendwie Dummheiten machen und die Frau dann irgendwie dann immer die Vernünftige ist, die dann irgendwie sagt so, ja, lass uns das doch so und so machen. An manchen Stellen ein bisschen übel, aber dafür viel Humor. Und ich muss immer noch sagen, Kevin James, für jemanden, der so viel Gewicht mit sich rumschleppt, ist der unglaublich gelenkig, unsportlich. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber das waren meine letzten drei Filme. Kann ich alle drei übrigens nur empfehlen. Sowohl der Adele-Film als auch Verblendung als auch Kindsköpfe. Aber auch in der Reihenfolge. Seid ihr noch da? Habe ich euch tot?
Ja, ja. Nee, ich bin noch da.
Ich bin noch da. Jetzt hat Kali, glaube ich, noch einen Film.
Ja, ich habe umdisponiert, weil ich mir gedacht habe, der Film, denn am Ende, das machen wir ein anderes Mal. Und wollte dann doch nochmal auf eine Serie eingehen, die ich gerade durch Zufall im Fernsehen verfolgt habe, weil sie derzeit auf Arte läuft. Die Rede ist von Nummer 6. Number 6. Sagt die einem von euch beiden was?
Gar nichts.
Okay, also da habt ihr echt was verpasst, weil Nummer 6 wird quasi wirklich so als die Serie gesehen, durch die überhaupt Serien wie Akte X und Co. entstanden sind. Die Handlung ist eigentlich relativ, oder die Ausgangshandlung ist relativ schnell erzählt. Ein Agent wird auf der Straße entführt, namenlos Agent, auf einer Straße entführt und landet in einem Kleinstädtchen, was nur The Village heißt, wo sich seltsamerweise alle Leute Nummern geben, oder beziehungsweise keine Namen haben, sondern nur Nummern, und Ja, und aus der auch kein Entkommen möglich ist. Also im Endeffekt ist es eine Miniserie mit 13 Folgen. In den 13 Folgen versucht der Protagonist, die Nummer 6, quasi immer wieder zu fliehen oder zu hinter das Geheimnis zu kommen, was sich eigentlich hinter der Stadt verbirgt, hinter den verschiedenen Nummern. Auch wer die Nummer 1 ist, der wohl das Ganze anleiert. Ganz bekannt ist zum Beispiel, was heißt ganz bekannt, wer mal Heavy Metal gehört hat und Iron Maiden, da gibt es I'm not a number, I'm a free man. Daher kommt das. Also es ist wirklich eine ziemlich abgefahrene Serie mit einem abgefahrenen Look, ist von 67 und wie gesagt läuft gerade auf Arte sogar komplett, also ZDF hat damals nur 13 Folgen ausgestrahlt, insgesamt gibt es 17, gibt es natürlich auch auf DVD. Wer jetzt auf Amazon schaut, dem würde ich dringend abraten, derzeit die DVD dort zu kaufen, weil die derzeit bei zwischen 180 und 400 Euro die DVD-Box kostet. Kleinstauflage von Koch Media. Aber wer die Serie sich auf Arte mal eine Folge reinschaut, die ist auch nicht zusammenhängend, das war ja damals auch noch nicht so üblich, und sie ihm gefällt, dem kann ich nur empfehlen zu warten bis November, weil da kommt eine Neuauflage von Koch Media, auch mit Neuabtastung und wohl auch jede Menge Bonusmaterial. Wurde gestern angekündigt und wie gesagt, wer mal wirklich eine abgefahrene englische SF-Mystery-Serie sehen will, mit wirklich surrealen Einfällen zum Teil, dem kann ich die Serie nur ans Herz legen. Also ich bin mir bei dir, Philipp, ziemlich sicher, dass dir das gefallen würde.
Okay, muss ich mal die 180 Euro investieren? Nein.
Nee, schau mal eine Folge auf Arte. Ich denke, das läuft aber derzeit noch.
Jetzt ist doch,
oder das ist total egal, weil die Ausgangslage ist immer dieselbe. Also das ist auch immer der Vorspann, ist quasi, wie dieser Agent entführt wird. Und wie er dann quasi in so einem Verhörraum steht und ihm einer sagt, du bist die Nummer 6, you are number 6. Und er schreit halt dann, I'm not a number, I'm a free man. Und das ist immer die Ausgangslage. Und die Serie erzählt quasi, wie dieser Agent, gespielt von, das habe ich jetzt leider mir nicht rausgeschrieben, wie gesagt, war jetzt Patrick McGoohan, der auch die Serie gedreht hat, und handelt eben davon. Und wie gesagt, zum Teil obskure Einfälle, die Bewohner grüßen sich zum Beispiel grundsätzlich mit den Worten, man sieht sich. Also wie es genau im Englischen heißt, kriege ich nicht mehr zusammen, aber es ist halt auch sowas. Wenn einer zum Beispiel von dieser Insel flieht, dann tauchen da so seltsame durchsichtige Kugeln auf, die wie riesige Kaugummiblasen aufsehen, die denjenigen dann wieder einfangen.
Okay.
Klingt, ich merke schon.
Abgefahren. Nee, ja, also, ich muss es mir angucken, vielleicht...
Und wie gesagt, ansonsten wart bis, du guckst ja das Zeug auch auf Englisch, gibt's bestimmt auch billig bei Amazon CEO UK. Ansonsten warten bis November oder auf Arte mal anschauen.
Okay, ach so, auf Arte läuft das auf Deutsch, das kann ich mir dann, dann muss ich vielleicht mal gucken, was...
Also die deutsche Synchro ist aber wirklich absolut okay, also kann ich...
Also das ist eine inzwischen bei mir so eine nicht mehr funktionierende Sache. Das hat gar nichts. Ich glaube ja, dass die teilweise ganz toll gemacht sind, aber ich habe dann das Gefühl, ich sehe einen Stummfilm, wo jemand drüber spricht. Also bei mir funktioniert das, da kommt das, was da gesagt wird, aus dessen Mund funktioniert einfach nicht mehr.
Gut,
ich bin besser als ihr oder so zu tun, weil das wird einem oft unterstellt, wenn man sagt, ich gucke nur noch Original, sondern es ist einfach, es klappt nicht mehr. Und ich glaube,
vielleicht ja? Noch so als Tipp, wem mit Schirmscham und Melone gefallen hat, vor allem die späteren so Pop-Art-artigen Folgen, so ein bisschen in die Richtung geht, Nummer 6.
Okay. Das ist ja, aber mit eindeutig mehr Abgefahrenheit.
Also das ganze Ding ist abgefahren, du guckst dir wirklich die Folgen an und denkst, super, jetzt blicke ich noch weniger wieder vor. Aber
speak for yourself. Aber wir werden sehen. Also ich muss es mir vielleicht echt mal angucken. Wenn es das zu einem Preis gibt, der bezahlbar ist in England. Also
ich schätze mal, in England wirst du das Ding für 15, 20 Pfund bekommen. allerhöchstens. Und in Deutschland, die Koch Media, die jetzt kommt, die kostet 39 Euro. Für eine gut gemachte, liebevoll aufbereitete Serie, wo neu abgetastet wird, bin ich auch bereit, sowas zu bezahlen, weil da steckt ja auch jede Menge Arbeit dann dahinter.
Okay, ja, nee, sicher, sicher. Wir sind am Ende angekommen, Kinas. Es war schön wieder mit euch. Nächste Woche, sage ich jetzt einfach, machen wir Inception Review als Hauptthema und mit oder ohne Khalil, also bei dem Review dann. Du wirst dann wahrscheinlich nicht zuhören wollen, weil du dich spoilerst, aber vielleicht schaffst du es ja doch noch. Vielleicht machst du dir ja heute das Unmögliche möglich und überrascht deine Frau mit zwei Kinokarten.
Ich wollte eigentlich mit ihr am Porno schauen.
Ja, ja, klar, klar. Und dann wird sie glücklich sein, dass du mit Inception kommst. Und ohne damit jetzt eine Bewertung von Inception abgeben zu wollen.
Also ich schau, was ich machen kann, weil es juckt mich wirklich, auch tierisch den zu sehen.
Obwohl ich noch gar kein Urteil abgegeben habe, wie gut oder schlecht ich ihn finde. Und das will ich damit auch gar nicht. Aber ich will auf jeden Fall nächste Woche das Review machen. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Es freut mich vor allem, dass alle zugeguckt haben. Bewertet uns weiterhin gut bei iTunes. Weiterhin bewertet uns gefälligst gut, die Arschlöcher. weil die 25 Leute oder so ist ja wirklich ein Mini-Bruchteil unserer doch inzwischen stattlichen Hörerschaft. Und mich würde es freuen, wenn alle nächste Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Zelluleute. Und okay, das war so mit die schlechteste Abmoderation der Geschichte. Aber ich sag mal, und ihr ja auch, tschüss.
Tschüss.